Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
Abgefahren-Podcast, eine neue Episode. Wir dürfen heute wieder auf Reise gehen. Wir gehen auf virtuelle Reise und das würde nur ein Drittel so viel Spaß machen, wenn nicht meine beiden Kontrahenten hier an meiner Seite wären. Daher begrüße ich zunächst mal Axel und Jan hier im Podcast. Hallo, ihr beiden.
Ja, hallo, ihr beiden.
Ja.
Aber ist Kontrahenten denn das richtige Wort?
Habe ich Kontrahent gesagt? Entschuldigung,
das war, ich
kleiner,
verstanden,
das war ein kleiner Fauxpas. Wir sind ja keine Kontrahenten, wir sind Co-Produzenten oder sagen wir einfach Freunde, oder?
Auf jeden Fall.
Podcast-Freunde. Wir gehen heute auf eine Reise, ganz getreu dem Motto Searching Easter Eggs in UK. Oder man könnte auch sagen, yes. Let's make Britain great again oder was auch immer. Wir gehen mit Jan auf die Insel und da freue ich mich ganz besonders. Ich glaube, der Axel auch. Axel hat auch in Vorbereitung schon ganz, ganz viele Fragen aufgeschrieben. Wir können ja leider unsere Hörer im Vorfeld nicht fragen, weil wir ja so ganz spontan immer diese Aufnahmen machen. Nein, aber heute ist das Thema tatsächlich Jans und vor allen Dingen auch Jans Familie's Reise auf die Insel. Vielleicht noch mal ganz kurz, damit wir dich ein bisschen besser verstehen. Jan, ich weiß es ja, ihr habt eine Affinität zu England. Wie kommt's? Magst du uns das kurz erzählen?
Kurz ist ein Stichwort. Ich habe, als das Internet anfing, great zu werden, im Rahmen meiner Fotografie auf einem Forum jemand kennengelernt, der nach England ausgewandert ist. Mit dem habe ich ein bisschen geschrieben. Wir haben uns ausgetauscht. Wir haben uns über Weißabgleich und warum Weißabgleich wie funktioniert unterhalten. Und ich habe dann erwähnt, dass ich im Sommer dann in Birmingham bin bei meinem Cousin, der seine englische Frau dort heiraten wollte, weil er da gearbeitet hat. Und dann sagte er, ja, dann wir wohnen in der Nähe, dann kommt doch einfach nach der Hochzeit noch 2 Tage bei uns vorbei und wir machen uns eine schöne Zeit. Mhm. Das ist die Kurzform. Mhm. Und dann haben wir die halt kennengelernt und ich sag heute, das ist mein bester Freund. Mhm. Zumindest was die Entfernung angeht, in der Nähe sieht es natürlich anders aus. Wir sehen uns und gerade die letzten 2 Jahre fast gar nicht, aber von daher waren wir öfters da. Mhm. Wir sehen uns, wenn es nicht Pandemiezeiten waren, in der Regel 3 bis 5 Mal im Jahr, je nachdem, wie die reisen, weil es sind halt Deutsche, die nach Deutschland zurückkommen, nehmen Wuppertal dann gerne als Zwischenstandort, um zu übernachten, um dann quasi in ihre Heimat zu fahren. Auf dem Hinweg oft, auf dem Rückweg dann auch nochmal, sodass wir uns dann öfter sehen. Und wir sind dann so einmal im Jahr dann auch in England gewesen. So, das ist die Affinität, die da ist. Ansonsten habe ich zu den Engländern keine echte Affinität, also keine Beziehung oder keine Leute, die ich dort kenne, außer beruflich ein bisschen. Aber das ist unser Hauptanlaufpunkt und das war auch dieses Jahr in den Osterferien unser Anlaufpunkt.
Wenn wir dich jetzt ausquetschen im Rahmen eines Reise-Wohnmobil-Podcasts, dann interessiert uns jetzt hauptsächlich auch, wie oft warst du schon mit dem Wohnmobil auf der Insel? Kannst du das oder ist es so oft, dass es gar nicht...
Dreimal?
Ja, okay.
Also, nee. So, wir fahren ja auch erst seit 4 Jahren und davon waren 2 Jahre Pandemie. Ich glaube, 3-mal waren wir drüben.
Will heißen, du hast schon eine gewisse Erfahrung gesammelt. Du weißt, worüber man redet und worauf man achten sollte und das ist ja genau das, was wir heute tun wollen.
Ich mache jetzt den klassischen Disclaimer. Keine Rechtsberatung, wenn ich natürlich was über Ultra-Low-Emission-Zones erzählen würde oder werde, wenn die Frage darauf kommt, dann ist das ein gesundes Halbwissen von damals, was ich nicht mehr aktualisiert habe und. Ich kenne auch nicht alle 100%igen Regeln, also keine Rechtsberatung, aber ich glaube, gesunder Menschenverstand und sich, wie man sich in England verhält, das kann man inzwischen doch ganz gut sagen.
Ja, hat sich vielleicht, weiß ich nicht, auch ein bisschen was geändert nach dem Brexit? Ich gehe mal davon aus, ich würde es mal vermuten.
Ja.
Kriegen wir vielleicht auch noch so das eine oder andere mit eingebaut, wo du dich dran erinnern kannst, was früher anders war, was heute anders ist.
easygoing. Das Einzige, was uns als Privatleute betrifft, ist tatsächlich die Einreise und dafür brauchst du einen Reisepass.
Mhm. Das reicht also nicht mehr.
Früher ging das mit Personalausweis. Ja. Genau. Personalausweis ging früher. Heute brauchst du definitiv den Reisepass.
Das ist schon mal ein erster ganz, ganz wichtiger Tipp. Ja. Für Menschen, die sich interessieren.
Schon wieder nichts für Thomas, der sich immer erst 10 Minuten vor der Abfahrt entscheidet, wo er eigentlich hinfährt.
Mensch, wo ist denn nochmal mein
Kühlungsbord oder Italien?
Wo ist denn nochmal mein Reisepass? Ich weiß es gar nicht mehr.
Genau.
Ja. Interessant, ja.
Naja, also das ist das, was sich für uns geändert hat. Ansonsten, die Menschen sind nach wie vor gleich freundlich. Man spricht oder wir haben auch in der Zeit mit dem Brexit haben wir da mit Einheimischen, also mit Landsleuten dort gesprochen. Und naja, es gibt Leute, die sind für den Brexit und es gibt Leute, die sind gegen den Brexit. Mhm. Und je nachdem, die Fronten waren mit den Leuten, mit denen wir da gesprochen haben. Ich nenne es mal hart. Mhm. Die einen waren klar dafür, die anderen klar dagegen. Es gab wenig in der Mitte. Aber gut, die haben entschieden, sie wollten das so.
Euer Trip nach England, ist der mit voller Kapelle passiert? Also mit voller Kapelle meine ich die komplette Familie?
Fast.
Also wie viele Personen wart ihr?
Wir waren zu dritt. Wir sind zu dritt gefahren. Okay. Genau, weil unsere Große leider, sie wäre gerne mitgekommen. Es hätte auch zeitlich gepasst. Mhm. Insofern, dass es technisch gegangen wäre. Die ganzen Vorlesungen an der Uni waren online, aber aufgrund von einiger Klausuren, die dann quasi in der Woche danach gewesen wären, wäre es mit dem Lernen in der Zeit schwierig gewesen beim Reisen.
Ja.
Das ist ja immer so, du willst dann doch mit und dann willst du doch nochmal wandern und dann willst du doch nochmal in der Stadt gucken. Und da hat sie von sich aus und großes Lob, obwohl es ihr super schwer fand, hat sie gesagt, nee, ich bleibe dann hier und bereite mich auf die Klausur vor. Mhm. Das war schon ja, schade auf der einen Seite, aber zeugt davon, dass sie ihren Weg gehen will.
Ja, absolut. Absolut verständlich. Bevor wir gleich,
also wir waren zu dritt unterwegs,
komplett in die Details gehen, wir wollen da so ein paar detaillierte Sachen besprechen, was die Fähre angeht, was die Einreise angeht, was muss man beachten und so weiter. Würde mich noch mal einmal allgemein interessieren, die Route. Und ich habe deinen Polar Steps Track hier vor mir. Die zeigt mir einen Rundkurs durch England. Ihr seid ja nicht nur irgendwo zu Punkt A gefahren, seid dort verblieben und seid wieder nach Hause gefahren, sondern ihr habt schon noch eine Rundtour gemacht. War die von vornherein geplant oder habt ihr die dann irgendwie spontan dort entdeckt oder ist es dort spontan entstanden, die Idee?
Ein klares Jein. Mhm. Der Hinweg war relativ klar, weil wir wollten, wie der Titel schon sagt, die Ostereier suchen bei unseren Freunden, also sprich das Osterwochenende mit denen gemeinsam verbringen.
Ja.
Dann hatten wir als grobes Ziel geplant Wales. Das haben wir dann aber, auch eine Woche vorher, habe ich einen Campingplatz, kommen wir gleich bestimmt noch zu, auch gebucht für 3 Nächte. Und damit war klar, wir fahren irgendwie aus der Ecke, wo unsere Freunde wohnen, dann in die Richtung darüber. Gucken uns unterwegs noch was an und der Rückweg, da wollten wir oder haben wir so ein bisschen geschaut, wo wir stehen können und haben in der Nähe von Cardiff ein Womo-Dinner, also einen Pub gefunden, der dann sozusagen, wenn man da ist, dann auch eine Wiese zur Verfügung stellt zum Übernachten und somit war der Rückweg dann ungefähr klar, aber halt auch nur ungefähr, wir wussten ja von Wales bis nach Cardiff und dann von Cardiff nach Dover runter. Und wie wir dann gefahren sind, war dann boah, spontan, kurzfristig umgebogen, abgebogen, den Stau umfahren durch Vororte von London. Ascot haben wir gesehen, da wo das große Pferderennen stattfindet. Da trifft man dann also auch Autohäuser, die man hier nicht so an jeder Ecke trifft. Mhm. In der Gegend.
Okay.
Und von daher war das also ja, es war gesetzt, aber mit Freiheitsgraden. Naja, und die Strecke Calais-Heimat oder Heimat-Calais, die ist stauabhängig. Davon sollte man sie fahren, wie es an dem Tag zu der Uhrzeit gerade sinnvoll ist. Da gibt es so 2-3 Strecken, die man fahren kann.
Mhm. Okay, bevor wir zu euch ins Wohnmobil steigen und mit euch die Reise antreten, ihr habt euch sicherlich, oder ich vermute es mal, natürlich die Fährfahrt vorab gebucht. Ihr habt euch vorbereitet. Mhm. Ihr wusstet, an welchem Tag ihr in Calais sein werdet und welche Fähre ihr nehmen werdet. Mhm. Das kann man nicht spontan machen, oder? Das geht, oder? Was ist dein Gefühl? Oder könnte man auch spontan sagen?
Wir haben es noch nie spontan gemacht. Wahrscheinlich geht's. Mhm. Es gibt ja im Moment zwei große Fährgesellschaften plus den Tunnel. Die eine Fährgesellschaft, die hat gerade ein bisschen Probleme, weil sie ihre ganze Mannschaft rausgeschmissen hat und alles neu anlernen muss, aus Geldgründen. Die werde ich also auch meiden in der Zukunft. Die werden wir definitiv nicht, die fahren aber im Moment auch nicht. Und Irish Ferries hat dann die Strecken quasi übernommen und hat ein paar Schiffe von Irland irgendwie darunter geschattelt. Und die fahren jetzt also auf der gleichen Strecke. Es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten. Also meines Erachtens sinnvolle. Das eine ist von Dünkirchen. Das andere ist von Calais dann nach Dover zu fahren und das dritte ist von Calais in den Zug zu steigen. Und das war tatsächlich eine Überlegung, die wir gemacht haben, weil wir unseren Urlaub da oben natürlich auch sicher erreichen oder unser Ziel sicher erreichen wollten. Und wenn du in den Zug fährst, fährst du mit dem Auto in den Zug, bleibst im Auto sitzen, was mit Wohnmobil natürlich überaus praktisch ist, triffst keine Menschen, hast also auch nicht die Gefahr einer ich nenne es mal Infektion oder wie auch immer, eines Kontakts. Und das hatten wir überlegt.
Wie lange würde so eine Fahrt dauern, weißt du das?
Eine halbe Stunde. Ungefähr. Also mit Einchecken dauert es länger, aber die reine Fahrt ist ungefähr eine halbe Stunde. Genau. Calais ist ungefähr anderthalb Stunden nach Dover und von Dünkirchen ungefähr zwei Stunden mit der Fähre. Und wir haben ungefähr eine Woche vorher dann gebucht. Oder zwei Wochen. Ich weiß gar nicht mehr. Egal. So um den Dreh rum. Und haben dann eigentlich befürchtet, dass wir einen Schweinepreis bezahlen müssen, weil wenn man spontan bucht, wird's ja, kennt man ja von anderen Sachen auch, dann wird es in der Regel teurer. Es war aber okay und unser Wohnmobil hat gekostet Hin- und Rücktour auf dem Schiff bei Irish Ferries in dem Fall 211 Euro.
Ah gut, da kannst du wirklich nichts sagen, ne?
Mit Personen, Jan, und
Ja, genau. Also Komplettpaket, drei Leute, ein Auto, wird gerechnet nach Länge und Höhe wird abgefragt, ist aber relativ uninteressant, weil du fährst eh aufs LKW-Deck. Die wollen nur checken, ob die dich aufs PKW-Deck schicken können, wenn du eine gewisse Grundhöhe hast, weil das ist einfach flacher. Da können sie anders stapeln, quasi im Bauch des Schiffes. Ansonsten Höhe wird angegeben und dann messen die nach Länge, was es kostet. Und da gibst du vorher auf der also in der Maske gibst du dann ein, was dein Auto für Maße hat und dann sagt er dir einen Preis zu verschiedenen Uhrzeiten und es ist klar, morgens um 6 die Fähre ist billiger als die um 10. Oder um 12. Und abends wird es dann natürlich auch wieder preiswerter.
Okay.
Genau, unbequeme Zeiten macht es günstiger, ne?
Genau. Genau.
Ihr seid also mit der Fähre von Calais nach Dover übergesetzt. Was gab es zu beachten? Stichwort, danke übrigens Axel für die Notizen an dieser Stelle. Was gibt's für, was gab's jetzt pandemiebedingt noch? Gab's noch Einschränkungen? Gab's Ängste, dass es noch zu Problemen führen könnte?
Nee, wie sind die real eben? Nicht. Real, wir hatten eher die Angst, dass wir uns infizieren und sozusagen dann damit von uns aus absagen. Wie das ist bei so einem Urlaub.
Welche Regeln gibt's da? 2G, 3G, 3G wahrscheinlich, ne? Getestet, geimpft oder genesen?
In England? Nix.
Für die Einreise meinst du jetzt?
Für die Einreise im Speziellen, ja.
Gar nichts. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir haben nur auf der Rückreise auch gezeigt, witzigerweise bei den Engländern, bei den Franzosen, dass wir geimpft sind. Also da mussten wir unserer Corona-Warn-App einmal die Zertifikate zeigen. Das war dann aber erst auf dem Rückweg. Hinweg glaube ich nicht. Ich habe es aber nicht mehr in Erinnerung, genau.
Es ändert sich ja auch jeden Tag, ne? Also das ist.
Haben wir eigentlich was so übersprungen oder seid ihr nach Calais durchgemüllert? Oder habt ihr noch einen Zwischenstopp gemacht?
Gute Frage. Nee. Wir haben einen Zwischenstopp gemacht. Wir sind donnerstags abends, grünen Donnerstag, nach der Arbeit sind wir los. Wir sind, wie das dann so ist, ne, bis du dann doch mal deinen Arbeitstag beendet hast und dann die drei Sachen, die noch ins Auto müssen, gepackt hat. Erst um 7 Uhr losgekommen und sind dann bis nach Calais durchgemüllert, was dann ungefähr Viertel vor 12 oder so war. Und in Calais selber gibt es einen Campingplatz, Stellplatz innerstädtisch. Und den haben wir angefahren und haben dann da von 12 bis morgens um 8 gestanden. Und sind, haben den sozusagen als Übernachtungsplatz genommen. Das machen wir eigentlich ganz gern. Das haben wir schon mal gemacht. Da war mein, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Gravelines geschrieben. Ja. Haben da direkt am Hafen gestanden, an so einem Seitenarm. Und sind dann am nächsten Tag die 20 Minuten zur Fähre gefahren. Okay. Also das, auch das geht easy. Wir haben uns das bewusst so ausgesucht, weil wir gesagt haben, dann fahren wir Karfreitag morgens um 10, 11 Uhr mit der Fähre rüber. Das ist dann entspannt. Mhm. Sind dann um 10, 11 Uhr auch drüben. Ja. Ne? Zeitverschiebung, eine Stunde. Mhm. Mhm. Und fahren dann gemütlich hoch zu unseren Freunden, was nördlich von Birmingham, südlich von Manchester,
das Liverpool ist. Gut, da sitzen wir jetzt bei euch dann, im Auto. Ja. Welche Strecke ist das? Über welche Distanz reden wir dann?
Distanz
ungefähr.
Ich sag mal 4 Stunden mit dem Auto und mit dem Bomo 5.
Oh, das ist ja dann auch schon
ein
Streifen.
Aber das war natürlich auch das Ziel. Wir wollten dann an dem Freitag halt bei denen sein, damit wir dann auch da und die Zeit miteinander verbringen können.
Mit Sitz auf der Fähre geht das Umdenken los, ja?
nee, das geht ja schon viel früher los, finde ich. Interessant war noch der Hinweis, dass wir irgendwoher gehört haben, aufgrund der Situation, dass die Fährgesellschaft da ausgefallen ist und alles so schwierig ist, gibt es Staus auf den beiden Seiten der Fähre. Mhm. Und dann sind wir quasi um 8 Uhr morgens aufgestanden, direkt hingefahren zur Fähre und haben gesagt, dann, wenn wir früh da sind, frühstücken wir halt da. Ich meine, dann stehst du in der Parkschlange da und machst dir da was zu essen. Und dann stehen wir vor diesem Schalter, Ticketschalter, also du fährst erst an den Ticketschalter, bevor du an die Border Control kommst. Und ey, das ging nicht vorwärts. Und dann hat sich noch ein Bus vorgedrängelt und das war alles, das war so mühsam. Und es war gut, dass wir so früh da waren, denn als wir dann gefühlt nach 2 Stunden dann endlich durch Ticket und Border Control, was dann relativ schnell ging, auch durch waren, wobei klar war, am Ende der Border Control stehen noch mal so ein paar Leute, die fischen dann noch mal so das ein oder andere Auto raus und gucken noch mal rein. Es war klar, wir waren jetzt schon spät dran, dass die uns noch mal rausfischen und sie noch mal in die Garage gucken wollten. Echt, ja? Da ist einer in unser Wohnmobil gekommen. Ach. Von den Engländern, ob jemand auf Toilette sitzt, der nicht angemeldet ist oder im Bett liegt oder so. Also die haben nicht nach Drogen oder so geguckt, sondern nach Menschen, die wir eventuell schmuggeln.
Okay.
Und dann fuhren wir auf diesen riesen Parkplatz. Und ich weiß nicht, wer die Bilder kennt von diesem Parkplatz. Bei mir im Polarsteps müsste eigentlich eins drin sein. Nee, ist nicht drin. Mengen an Spuren für die Fähren, also ich sag mal, wir reden da über die 200er Nummern, an Spuren, die dann hunderte von Metern lang sind. Naja, und wir fuhren auf diesen Platz drauf und es war kein Auto da und wir sahen unsere Spur kommen, kein Auto auf unserer Spur. Und wir so, okay. Ja, und dann sind wir quasi als letztes Auto auf die Fähre gekommen. Also da standen dann so ein paar Einweiser. Mhm. Wir fuhren auf unsere Spur. Ah, die sahen uns und sagten direkt, nee, komm bitte direkt auf die Fähre, oberes Deck drauf. Und dann sind wir reingefahren, standen ganz hinten in der Schlange und haben Auto zugemacht und dann raus. Haben wir so auch noch nicht erlebt. War spannend. Also wirklich so, ne, mit dem Zeitdruck und am Ende war es knapp. Mhm. Na gut, sonst hätten sie uns auf die nächste Fähre verfrachtet.
Ja, ich wollte gerade sagen, ihr habt doch einen Platz gebucht, der steht euch zu. Was wäre passiert, wenn ihr da nicht draufgekommen wärt? Dann
das weiß man.
Also irgendwann fährt die dann trotzdem
also
ab.
Also früher war es mal so, eine genau, die Fähre fährt ab. Früher war es mal so, eine frühe, wenn man früh da war, konnte man eine Fähre früher nehmen. Wenn man zu spät kam, kriegte man in der Regel die danach. Das war früher so Common Sense, ne? Also das hat man so gemacht. Haben wir auch mehrfach erlebt, wie es aktuell ist und auch mit Irish Ferries wissen wir nicht. Wir haben Glück gehabt. Schlimmste Fall wäre eine Umbuchung gewesen von X Euro. Keine Ahnung. Wissen wir nicht.
Da das so eine kurze Fährfahrt ist, braucht man natürlich auch keine Kabine, denke ich, oder sowas. Ne?
Also, richtig. Gibt es auch da gar nicht. Okay. Es gibt innen drin, das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte von der Hinfahrt, da fing nämlich der Urlaub, und jetzt passt es vielleicht doch, der Urlaub fing da sowas von an. Wir sind als letztes rein und wir haben gesagt, nee, wir wollen gar nicht in dem Schiff sein, wo die ganzen Menschen sind. Da gibt's dann so Restaurants und Spielecken für die Kinder und Lounge, also so
Aufenthaltsecken.
Sofa-Lounge-Ecken. Da kann man auch, das haben wir früher mal gemacht, da kann man dann nachts auch ganz gut pennen. Ganz gut ist falsch. Da haut man sich dann nachts hin, die anderthalb Stunden zum Pennen. Wir haben eigentlich gesagt, wir fahren später, wir fahren eben nicht die Nachtfähre, sondern tagsüber und setzen uns draußen hin. Und jetzt war es einigermaßen warm, aber es war super windig. Und dann haben wir aber eine Bank gefunden draußen am Ende des Schiffes, hinten sozusagen, ja, mit Blick auf das turbulente Wasser, was die Schrauben aufwürfeln, waren im Windschatten, weil der Wind von vorne kam, und haben da quasi im T-Shirt gesessen, in der Sonne, trotz dem starken Wind, und haben draußen, ja, einfach draußen gesessen. Ich habe ein paar Fotos gemacht, ein bisschen was gelesen, ein bisschen auf dem Handy gedaddelt, und zack, waren die anderthalb Stunden um. Mhm. Das war so, das haben wir noch nie erlebt. Früher sonst so, wenn du unten dann in den Räumen bist, boah, dann ist es voll und laut. Und dann versuchst du, gerade wenn du nachts gefahren bist, ne, bis zur Fähre, dann machst du die Fährfahrt Pause und willst dann quasi so ein bisschen die Zeit nutzen zum Schlafen, um dann weiterzufahren, weil du ja kein Wohnmobil hast im PKW. Das waren immer so mühsame Zeiten. Und diesmal, das war so relaxed. Wir saßen da draußen und es war wirklich so schnipp. Die Zeit war um. Wir haben eine tolle Zeit gehabt und konnten dann rausfahren.
Muss man da nicht auch ein bisschen aufpassen, Jan, wenn man da so auf so einer Fähre ist, dass man auch alle Hinweise mitkriegt oder so?
Ja, spiel doch mal ab.
Take care when moving around the ship, especially when carrying hot food or hot drinks. Doors throughout the ship are heavy and for safety fitted with strong closing devices. Take care when opening and closing these doors, and particularly when the ship is at sea. If at any time you find the motion of the ship uncomfortable, our best advice is to remain seated. Parents and guardians are reminded that they are responsible for the supervision of children in their care at all times while on board. Unaccompanied children are not permitted on outside decks. Thank you for your attention. We wish you a pleasant voyage.
You're welcome. Yeah.
Yes. Und das waren die Safety Advices. Das war lustig, weil ich habe gerade gesessen und hatte gerade das Aufnahmegerät in der Hand. Ich habe auch ein paar Aufnahmen gemacht, aber ihr habt es da schon am Wind gehört. Die Aufnahmen, die ich da eingesprochen habe, eigentlich die ich als O-Ton machen wollte, die habe ich euch jetzt hier gerade schon erzählt, die waren nicht hörbar, weil der Wind einfach da so reingepfiffen hat, trotz Plüschel obendrauf und so. Aber wie gesagt, das war toll. Wir saßen da draußen und der Wind war da, ja, und es wackelt natürlich ein bisschen. Und ach, ich liebe Fährfahrten einfach darüber, weil es ist tatsächlich so ein bisschen wie, ja, wie du sagst, es ist Urlaubsanfang, auch wenn mit dem Wohnmobil jetzt tatsächlich der Urlaub doch viel früher anfängt.
Mhm. Ja, klar, das ist nochmal ein Anfang im Anfang, ne? Irgendwie so. Und du kommst irgendwie in eine anderen, und dann kommst du da echt in einer anderen Welt an, ne? Also in einer anderen Welt meine ich jetzt im Sinne von, klar, es ist einerseits ein anderes Land, aber worauf ich eigentlich hinausspielen wollte und was ich ja gerade schon mal angedeutet habe, so flach sich das anhört, aber es ist ja doch wahrscheinlich ein großes Thema für viele. Mit einmal hast du Linksverkehr, ne? Und für dich kein Problem. Ich weiß, Axel und ich, wir kräuseln da schon mehr so die Stirn. Das ist, ich hatte es euch schon mal in einer der vorangegangenen Episoden gesagt, ich bin schon mal in Irland Linksverkehr gefahren, allerdings mit dem PKW. Mhm. Und ich fand es nicht so toll, ich ehrlich bin. Also ich fand es perspektivisch gesehen schwierig, weil ich irgendwie immer so einen komischen Rechtsdrall oder irgendwas hatte.
Hattest du ein englisches Auto? Nee, in Irland hast du...
Ja, ich hatte einen Rechtslenker, so, genau.
Rechtslenker, ja. Gut. Und das ist genau das Problem. Ja. Solange du deinem eigenen Auto fährst, und ich habe die Erklärung für mich mal irgendwann gefunden. Klingt plausibel. Ich weiß nicht, ob die allgemein gültig ist, aber die ist für mich plausibel. Und vielleicht, ich mache es ganz kurz. Du fährst in deinem eigenen Auto, fährst du in Deutschland, kannst du, wenn du, ich sag mal, peripher guckst, also dieses nicht bewusste Gucken nach der Straße, das heißt, du guckst geradeaus und weißt, rechts ist rechts ein weißer Streifen und links ist der andere weiße Streifen, dann fährst du einfach und dein Kopf sagt dir, du musst da immer in der Mitte sein. Fährst du jetzt ein anderes Auto, wo der Lenker auf der falschen Seite sitzt.
Falsch?
Dann auf der rechten Seite sitzt. Ja, auf der anderen Seite, ja.
Bitte ohne Wertung,
danke. Genau. Ja, du hast recht. Oder ihr habt recht, genau.
Und gendern dann, nein.
Nein. Dann versucht dein Kopf natürlich das zu adaptieren, was er die letzten 30 Jahre gelernt hat.
Ja.
Also der dein Kopf versucht eigentlich, dich wieder dahin zu setzen, wo du auf der Straße auch sonst bist. Das heißt, dein peripheres Sehen adaptiert sich so, dass du sagst, ey, du willst wieder weiter nach links eigentlich abdriften. Und dann ist aber irgendwann mal das Auto sozusagen, wenn du sozusagen wieder auf der linken Seite deiner Fahrspur bist, ich weiß nicht, ob ich das richtig erkläre jetzt hier, dann ist dein Auto ja noch weiter links. Das heißt, du bist eigentlich schon im Seitenstreifen drin. Ja. Und das ist genau das, was da passiert. Also du driftest eigentlich eher nach links weg, weil dein Kopf versucht, auf die gleiche Position der Straße zu kommen wie in deinem Auto.
Das ist ja auf jeden Fall eine sehr tiefe Erklärung von dir, die ist auch plausibel. Mir ist jetzt gerade bei deiner Erzählung noch eingefallen, natürlich habe ich dann mit diesem Leihwagen ja noch viele andere Probleme. Ich habe wirklich einen Rechtslenker,
die Schaltung ist
auf der linken Seite, es ist alles spiegelverkehrt. Du hast ja nicht nur den Linksverkehr, du hast auch das Auto, ist halt eben auch alles andersrum. Also da kommen.
Beim Blinken machst du immer einen Scheibenwischer an.
So ungefähr.
Nee, das ist gleich.
Aber es kommen so viele Faktoren dazu, die dieses Ganze
also das war die Erklärung,
noch ein bisschen komplizierter machen, als wenn du mit deinem eigenen und ihr wart mit eurem Wohnmobil dort, dann klar, mag es vielleicht sogar halbwegs okay sein. Ne?
Ja. Und auch mit meinem eigenen Auto, wo ich rüben war, das war auch alles okay. Und ich hatte einmal einen Leihwagen, weil wir nur hochgeflogen sind und vom Flughafen mit dem Leihwagen runtergedüst bin. Was?
Gibt's?
Das ist damals gewesen.
Gibt's eigentlich noch irgendwas Besonderes zu beachten? In England fällt dir was spontan ein, was Verkehrsregeln angeht. Gibt es irgendwelche Besonderheiten? Gibt es
fahr links und überhol rechts. Ja. Das ist auch ein
Im Kreisverkehr fahr links rum rein, in den Kreisverkehr, nicht rechts rum.
Genau, ja. Die sind sehr, sehr streng, ist falsch, aber das ist das, was man immer wieder hört. Wenn du Kreisverkehr reinfährst und willst auf 3 Uhr raus, England, dann musst du rechts blinken. Und wenn es ein zweispuriger Kreisverkehr ist, die rechte Spur nehmen, also die innere Spur. Wenn du geradeaus fährst, blinkst du nicht. Wenn du direkt links bei 9 Uhr rausfährst, blinkst du direkt links. Also so dieses Blinken hilft den anderen, damit sie wissen, wo du hin willst. Das ist etwas, was ich von unseren Freunden da auch mitgegeben bekommen habe. Ansonsten sind die gleichen Schilder. Mhm. Also eigentlich ist es, ich nenne es mal nach wie vor, EU-like, also ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Es gibt ein paar Schilder. Ihr kennt die Schilder Achtung Kinder oder Achtung Wildwechsel. Mhm. Ne, die dreieckigen roten, rot-weißen. Die haben wir ganz oft gesehen. Achtung Elderly People, also Senioren. Ah, okay. Vorsicht, Senioren.
Auch nett.
Da haben wir mehrfach gelacht, weil du dann so ein Seniorenpärchen da drauf hast mit so einem Stock und so.
Okay. Gibt's tatsächlich in Deutschland nicht, ne? Also nicht, dass ich wüsste, außer vielleicht in Altenheim irgendwo. Aber,
ja, also das waren so die wichtigsten Sachen. Ja, was gibt's? Es gibt so ein paar Dinge. Wenn der Seitenstreifen gelb ist, dann darf man da gar nicht parken. Wenn kein Seitenstreifen da ist, dann darf man da parken. Mhm. Aber das ist dann in den englischen Straßen, ich glaube, kommen wir gleich nochmal zu, eher schwierig, so, im Wohnmobil sowieso.
Wie ist England überhaupt
also gibt's so ein paar
aufgestellt mit dem Wohnmobil parken, stehen, / übernachten? Wahrscheinlich, ohne es wirklich gegoogelt zu haben und ohne irgendwas zu wissen, würde ich vermuten, Wildcampen verboten?
Ja, außer der Grundstücksbesitzer erlaubt es dir.
Okay.
Und dann ist es easy. Mhm. Also es gibt den Pub, was ich eben schon mal andeutete, für den, da kann man parken. Mhm. England ist eine Campingnation. Mhm. Also die fahren ganz viel mit Wohnwagen. Und es gibt überall ist falsch, aber es gibt viele Campingplätze. Und in Wales ist die eine der großen Gegenden, wo man Urlaub macht. Und da gibt es an jeder Milchkanne, an jeder zweiten Kreuzung ist ein Campingplatz. Also das ist an den Ecken, wo wir da waren, ist es ganz viel. Das ist relativ einfach. Cornwall ist einfach, Wales ist einfach. Mittelengland weiß ich nicht, weil da fahren wir immer zu unseren Freunden. Da stehen wir bei denen auf dem Grundstück.
Ja.
Ansonsten haben wir viele Campingplätze und auch Stellplätze gesehen. In England gibt es eine Besonderheit, die uns aber noch nicht betroffen hat. Es gibt viele Campingplätze, die von zwei großen Campinggesellschaften, Vereinen betrieben werden. Das heißt, du musst eigentlich Mitglied dieses Vereins sein und dann kannst du da stehen, zahlst deinen Betrag X und dann ist gut. Die haben aber auch inzwischen gelernt, dass es andere Leute gibt, die nicht unbedingt in einem Verein sein wollen. Und dann steht auf den großen Schildern sinngemäß sowas wie Gäste sind auch willkommen, obwohl wir hier der Verein sind. Und dann kann man die auch anfahren. Also es gibt schon viele Campingplätze dort. Wir haben viel gesehen. Von den Autobahnen, klar, sieht man nichts, aber ansonsten,
ja.
Ich glaube, es ist eine Campingnation, kann man machen. Wie gesagt, für uns war das jetzt nicht der entscheidende Punkt, da jetzt zu gucken.
Würdest du denn empfehlen, du hast gerade das Stichwort Autobahn gesagt, Autobahn hat ja den Vorteil, dass man schnell irgendwo hinkommt. Also das heißt, wenn man irgendwie sich irgendwie Scotland angucken will, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt nur Nebenstraßen nehmen, wenn man nur 3 Tage Zeit hat wahrscheinlich. Mhm. Aber ist das denn, ja, gibt es da viel von? Würdest du die nutzen oder würdest du nicht nutzen? Sind die kostenpflichtig? Kosten die nichts?
Das kommt darauf an. Das ist jetzt die Universalantwort. Also wenn du schnell irgendwo hin willst, nimmst du die Autobahn. Das, ich sag mal, das ist vergleichbar wie hier. Die großen Strecken, sprich London-Cardiff oder London über Birmingham nach Liverpool-Manchester, das ist alles autobahntechnisch super. Wie gesagt, wir haben von der Küste Dover bis hinter Birmingham, ich sag mal, 4,5-5 Stunden gebraucht. Während wir von Wales zurück, okay, die Strecke ist, wenn ich mir die auf der Karte angucke, ein Viertel länger, aber wir haben 2 Tage gebraucht und wir sind viel gefahren. Gerade der erste Tag, da waren wir nur auf den Landstraßen unterwegs, weil von Wales nach Südosten gibt es nicht viel Autobahn, also eigentlich gar keine. Da müsstest du wieder nach Norden über Liverpool, um dann wieder runterzufahren. Wäre zeitlich schneller gewesen, aber da sieht man halt nicht so viel, ne? Von daher, wenn du Strecke machen willst, ich denke Autobahn, wenn es sie gibt, ist gut. Ansonsten Landstraße ist schöner zu fahren, rein optisch. Man erlebt mehr, man kriegt mehr mit. Weil die Autobahnen sind super breit ausgebaut. Du siehst nichts rechts und links. Da sind teilweise Büsche, Bäume direkt daneben. Also da siehst du gar nichts, gefühlt. Von daher sehen auf der Autobahn, nein. Strecke machen, ja. 4-5-spurige Autobahnen, Standard. Weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber
ja, dass du die Erfahrung genau. Also was du würdest jetzt im Prinzip sagen, normalerweise, wenn man ein Wohnmobil fährt, will man ja was sehen, dann wird man eben Nebenstrecken fahren oder Landstraße fahren. Mhm. Und wenn man unbedingt halt schnell irgendwo hin will, dann nimmt man die Autobahn.
Genau.
Kostet die denn was? Also wir hatten ja das Thema Maut.
Ja, genau. Nein, das ist wieder ein interessantes Thema.
Also es gibt
Thema.
Zwei Stellen, die Maut relevant sind, die ich kenne, muss ich jetzt wieder einschränken. Das ist einmal London auf ungefähr 3 Uhr, da geht es über die Themse oder unter der Themse her. Eine riesige Brücke, ich sag mal so Kühlbrandbrücke in Hamburg, nur vielleicht noch einen Tick größer. Die fährst du, wenn du von Norden kommst und über die Themse willst. Und wenn du von Süden kommst, fährst du unter der Themse durch den Tunnel. Das Stück ist mautpflichtig. Inzwischen, früher gab es da diese Stationen, ne, Geld einschmeißen bzw. bezahlen und durch. Heutzutage ist das alles elektronisch. Das heißt, die erfassen dein Nummernschild. Und wenn du nicht innerhalb von 24 Stunden bezahlst, dann wird's teuer. Das Bezahlen haben wir dann gemacht während der Fahrt, einfach übers Handy und haben dann uns da auf dieser Webseite angemeldet, unser Nummernschild eingegeben, die Kreditkarte hinterlegt und haben die, ich glaube, 2,50 € dafür bezahlt. Hm. Wenn du es nicht machst, kommt halt Wochen später irgendwann mal Post und dann kommt irgendwann das Inkassobüro und sagt, ich würde das gerne haben. Und dann wird es halt teuer. Und bei Birmingham gibt es auf der M6 einen Bereich, der nennt sich M6 Toll. Ist die Umfahrung, damit du nicht in diesen Birmingham-Innenstadt Autobahn-Circle fährst, sondern lieber außenrum. Und das ist eine private Gesellschaft und die nehmen da Geld. Und ich glaube, für ein PKW so um die 8-9 Pfund und das Wohnmobil hätte, glaube ich, knapp 20 gekostet. Mhm. Und das haben wir aber umfahren, weil wir da gesagt haben, nö, wir haben Zeit, selbst wenn da jetzt ein bisschen Stau ist in Birmingham auf dem Ring. Wir fahren einfach, wir haben ja Zeit. Wir wollen ja nur Freitagnachmittag irgendwann.
Mhm. Ist nochmal ein gutes Stichwort, Pfund, habe ich jetzt auch gerade gar nicht so dran gedacht. Stimmt, die haben ja keinen Euro. Wo steht denn das Pfund im Euro? Ist das 1:1?
1,2. 1,2, also ähnlich. Mhm. Also der Spritpreis, mhm, das wird, könnte ja vielleicht die nächste Frage werden, der Spritpreis liegt dort ungefähr bei 1,80 Pfund. Also wir liegen da ungefähr bei, also wir lagen da zur Osterzeit bei ungefähr 2,15, 2,20, 2,10, je nachdem, mhm, wie du da gerade so getankt hast.
Also, und der Euro, hast du denn Bargeld umgetauscht? Also es gibt ja Länder, da braucht man kein Bargeld mehr. Deutschland gehört definitiv nicht dazu.
Wir haben eine englische Kasse hier rumfliegen, wo immer unser Bargeld, was wir noch haben, immer dann wieder auf die nächste Reise mitgeht. Und wir sind damit los und haben dann in England bei unseren Freunden am Geldautomaten Geld abgeholt. Aber also wir haben 150 Pfund abgeholt, weil wir dachten, das brauchen wir, wenn wir dann noch campen gehen und so. Ich glaube, wir haben immer noch 50 Pfund davon über. Also wir haben 100 Pfund Bargeld ausgegeben, ansonsten zahlst du alles
mit. Das ist ja das Schöne, wenn man immer wiederkehrt zu seinen Freunden, dann werdet ihr die Pfund immer wieder brauchen und dann braucht man es auch nicht wieder zurücktauschen, ne, irgendwie.
Genau.
Ja. Okay.
Also, nee.
Jetzt haben wir ja die Verkehrsregeln betrachtet, wir haben die Maut betrachtet. Gibt es noch irgendwas, Stichwort Umweltplaketten, weil wir es in der Frankreich-Episode hatten. Muss man da auch was beachten? Oder müsste der Axel was beachten, wenn der mit seinem 8,5-Tonner, nein, mit seinem 4-Tonnen-Geschoss über die Straßen fährt? Fällt dir da was zu ein? Gibt es da noch was zu beachten?
Da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Was Axels größer 3,5 Tonnen ist, weiß ich tatsächlich gar nicht, weil ich mich mit dem Thema nicht beschäftigt habe. Wir dürfen mit unserer grünen Plakette die meisten Gebiete befahren.
Deutsche Plakette.
Grün. Okay.
Unsere deutschen, genau.
Okay.
Wir waren in Baas. Das ist eine römisch gewachsene Stadt im Süden von England. Traumhaft schöne Stadt. Wir haben dann gelesen, dass es da eine Maut, also eine Abgabe gibt, die uns. Und das ist dieses Juristen-Englisch, was wir nicht so hundertprozentig verstanden haben. Wir sind der Meinung, dass wir nicht zahlen müssen, weil wir die grüne Plakette haben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die Ausländischen sowieso nicht wirklich verfolgt werden von der örtlichen Gesellschaft dort. Die erfassen das aber digital. Und in London zum Beispiel ist es ganz extrem, die erfassen ja da alles mit Kameras. Da gibt es die Low-Emission-Zone und dann gibt es im Innenstadtzirkel auch nochmal die Ultra-Low-Emission-Zone. Und ich weiß, dass ich, als wir das erste Mal da waren mit dem Wohnmobil nach England, also nach London, weil wir auch London uns angucken wollten, musste ich mich dort registrieren. Das heißt, unser Fahrzeug ist registriert im englischen Verkehrssystem und ich durfte aber nur in die Low Emission Zone und die Ultra Low Emission Zone durfte ich dann nicht. Und das ist ganz doof, wenn du dann in London da irgendwo herfährst und dann sagst, ich will ja eigentlich links abbiegen, Navi sagt links ab. Und dann steht da aber so ein Schild Ultra Low Emission Zone, dann fährst du da besser mal nicht rein. Weil dafür musst du dann zahlen und das ist dann ein bisschen schwieriger. Haben wir uns auch da, das ist jetzt 3 Jahre her, glaube ich, habe ich mich nicht weiter mit beschäftigt. Ich weiß nicht, wie es heute ist.
Okay.
Also Tipp an alle, die nach London fahren, macht euch schlau. Da gibt es Webseiten, die das erklären. Und Ultra Low Emission Zone ist, glaube ich, blöd. Aber muss man auch nicht, gerade in London nicht. Da gibt es so ein gutes Infrastruktursystem, was Öffis angeht. Draußen parken. Und wir haben es ja damals so gemacht. Wir haben draußen, wirklich draußen geparkt und sind mit dem Zug reingefahren und haben dann da alles erkundet zu Fuß. Und wieder mit dem Zug raus. Das ging auch gut.
Okay. Gehen wir mal ein bisschen, wenn ihr...
Warte mal eben. Wir haben nämlich einen Tipp bekommen auf unsere Frankreich-Folge und das ist die App Green Zones. Und diese Frage, die du gerade gestellt hast wo Jan auch nicht so genau weiß, was dann passiert, wenn man doch in die ULEZ, Ultra Low Emission Zone fährt, da steht nämlich in der App drin, die gibt's wohl in den gängigen App Stores, also im Android oder im Google Play Store. Ich habe die mal installiert, um mal jetzt zu gucken und gucke das jetzt gerade eben nach. Da kann man seine Plaketten eintragen. Bei mir steht jetzt, Die Fahrzeugeigenschaften sind unvollständig, sodass er nicht weiß, ob ich da reinfahren darf. Ich habe aber auch Großbritannien nicht eingerichtet, jetzt irgendwie speziell. Mhm. Und die Geldbußen, wenn man dann, wie du sagst, den Google-Anweisungen gefolgt ist, ja, und dann leider in die falsche Zone fährt. Hier steht Geldbußen 290 bis 1160 Euro. Mhm. Also da kann man das sich vielleicht schon ein richtiges Navi verkaufen. genau. Genau, ja. Also nur als Info, keine Registrierung notwendig für Wohnmobile M1, Krankenhaustransportwagen unter 2,5 Tonnen steht jetzt hier. Also Krankentransportwagen 2,5 Tonnen oder Wohnmobile M1, wenn die M1 sind, müsst ihr dann mal nachgucken im Fahrzeugschein. Ja, nee, aber ich wollte auf die App verweisen, weil das ändert sich natürlich guter auch. Tipp. Und sagen, das fand ich einen guten Tipp. Also wer irgendwie dahin will, da kann man dann auch Umweltzonen um mich rum und sowas, da kann man das dann recherchieren. Ja. Ob das alles stimmt, gut, weiß ich natürlich nicht, aber recherchieren kann man.
Auf jeden Fall.
Ich würde unsere
Tipp wert
beim nächsten Hörerinnen und Hörer gerne jetzt noch mal ein Stück weit mit auf die Reise nehmen. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen das Technische besprochen. Vielleicht kommt das eine oder andere noch im Verlaufe unserer Reise. Euer erster Anlaufpunkt sollte ja sein, etwas nördlich von Birmingham eure Freunde zu besuchen. Das heißt, genau, ihr seid um London herum, um den Norden Londons herum gekurvt und dann Richtung Birmingham gereist.
Genau.
Eure Freunde, also ich hoffe einfach mal, Carsten wird die Episode hören. Liebe Grüße.
Ich werde ihn darauf hinweisen.
haben euch dann mit offenen Armen empfangen. Ihr wart ja schon ein paar Mal dort, ne? Genau. Und ihr hattet einen super Stellplatz, denke ich mal, bei euren Freunden zu Hause.
Ja. Ja, in der Einfahrt. Genau.
Und habt eine schöne Zeit verbracht. Wir sind geografisch gesehen, wie gesagt, oberhalb von Birmingham, unterhalb, etwas südlich von Manchester. Was können wir unseren Hörerinnen und Hörern da mitgeben? Was ist sehenswert? Wo befinden wir uns in England?
Ja, in den Midlands. Die Midlands. Also das ist eigentlich, glaube ich, der Begriff, der dort existiert. Stoke-on-Trent ist relativ bekannt. Ich glaube durch Fußball. Ich glaube, Robbie Williams kommt daher. Aber das ist ein gefährliches Halbwissen, was ich gerade habe.
Nicht schlimm. Fällt gar nicht auf.
deshalb sage ich es ja lieber vorher. In der Nähe gibt es einige schöne Sachen. Wer Robin Hood treffen will, Nottingham ist nicht allzu weit weg. Und der Peak District. Peak District ist auch so ein Wander-Outdoor-Gebiet, wo Engländer sehr viel, ich nenne es mal Urlaub, Freizeit verbringen. Wir waren ja das Osterwochenende da, sind dann dort auch mit Carsten und Susanne da hingefahren und waren dann im Peak District und haben ja da was erlebt, sind ein bisschen wandern gegangen, ein bisschen spazieren gegangen, sind auf Felsen geklettert und eindrucksvolle Schluchten gesehen, die da waren. War schon, also sehr spannend.
Übrigens musste ich gerade dein gefährliches Halbwissen einmal mal verifizieren, Jan. Du hast auf jeden Fall recht. Also Robbie Williams ist am 13. Februar 1974 in Stoke-on-Trent geboren. Also hast du absolut recht gehabt. Also ein Promi in der Gegend, also wirklich einer der bedeutendsten, glaube ich, englischen Künstler unserer Zeit, der da aus dieser Gegend stammt. Ihr habt da eine schöne Zeit verbracht mit euren Freunden. Ich habe gesehen auf Polar Steps, ihr habt noch einen Abstecher gemacht.
In den Peak District, wenn du das rechts oben meinst, genau. Das ist diese Wandergegend.
Genau.
Genau. Wie gesagt, Wandergegend, eindrucksvolle Felsen, eindrucksvolle Felsformationen, Outdoor, ein Outdoor-Center nach dem anderen, ein paar schöne Städte. Da kann man gut seine Zeit auch verbringen, wenn man in der Natur sein will. Das war ein schöner Tag da oben draußen.
Wie lange wart ihr bei euren Freunden?
Ja, wir sind freitags angereist und sind dienstags morgens, also Osterdienstag.
Dann da seid ihr dann auf eigene Faust quasi weitergefahren dann, ne?
Ja, jein. Wir sind dann nach Wales gefahren und die beiden sind uns hinterhergefahren, haben sich ein Hotelzimmer genommen und da haben wir dann auch nochmal 3 Tage verbracht zusammen.
Okay.
Ja, also war eine schöne gemeinsame Zeit. Ja, in Stoke-on-Trent oder in Stone, was ja die Stadt ist, sind wir nochmal ein bisschen laufen gewesen, also nicht nur spazieren gegangen und ein bisschen Eis essen in der Stadt, sondern wir sind dann nochmal laufen gegangen. Wir sind ja in der Vorbereitung für den Fenlo-Lauf und da haben wir uns einen langen Lauf rausgesucht.
Sehr vorbildlich.
Und haben da am Kanal entlang, beziehungsweise Richtung Stoke-on-Trent, Richtung Trentham, haben wir uns da bewegt und das war schön.
Ja, es hat sich
sehr flach zum Glück. Wobei, es täuscht eigentlich, es sind waren ein paar Hügelchen.
Ja.
Ja. Und dann sind wir halt nach Norden gefahren, über Nähe Manchester an Liverpool vorbei, ans Wasser, also an die Nordküste von Wales und haben da ja nochmal so 1-2 Stopps
ganz
gemacht.
Kurz, stopp mal, Jan, bevor du da hin bist. Ja? Hat man nicht das Verlangen oder den Drang oder eher nicht mal auch, oder hast du es womöglich schon mal erlebt, Liverpool mal zu sehen zum Beispiel oder Manchester oder es gibt ja so viele große Städte. Aber ich kann mir die Antwort selber geben. Es ist natürlich auch mit dem Wohnmobil eine heikle Geschichte, ne, in solche Metropolen in Anführungszeichen zu fahren.
Weiß ich gar nicht, ob das heikel ist. Kam diesen Urlaub gar nicht für uns in Frage. Aber wir waren sowohl in Manchester als auch in Liverpool, als auch in Chester, die einen hervorragenden Zoo übrigens haben, waren wir schon. Also das ist jetzt nicht so, dass wir das nicht kennen. Nur in dem Fall haben wir halt gesagt, wir wollen halt jetzt nicht nur, wir waren jetzt ja, ich sag mal, eher städtisch bei den beiden und wollten jetzt eigentlich eher Richtung Natur, Landschaft einfach ein bisschen raus. Und das
also
war
eine
das
bewusste
war
Entscheidung zu sagen, wir müssen jetzt nicht in den Riesentrubel hier rein mit dem Mobil und da noch irgendwie einen Stellplatz finden. Weil die Verlockung liegt ja nahe, ne? Also, dass man sagt, okay, Liverpool, auch wenn man so ein bisschen fußballaffin ist, also ich bin das ja zumindest, hätte ich gesagt, okay, Liverpool, deutscher Trainer, Klopp.
Da gibt es noch eine coole Anekdote zu, wo du das gerade sagst. Ey, als wir auf dem Campingplatz waren in Wales, haben wir immer nur mit der Campingplatzbesitzerin quasi gesprochen. Ja. Und irgendwann kam ihr Mann und mähte da den Rasen und dann sah der mich und guckte und dann kam er nochmal an und dann haben wir uns unterhalten und dann sagte er, ey, du siehst aus wie Jürgen Klopp, unser Held. Jürgen Klopp ist unser Held hier und der deutsche Trainer. Und ich sag so, ich sehe da nicht aus wie Jürgen Klopp, ne? Also so in keinster Weise. Also das hat mir noch nie einer gesagt und ich denke so, okay. Und dann habe ich mir nachher ein paar Bilder geholt und habe gedacht, naja, vielleicht von Weitem, aber allein Körperhaltung, Körperform, das passt nicht. Nee, nicht
du musst mal so ein bisschen böse gucken, so ein bisschen wütend gucken und so ein bisschen energischer gucken, dann kommt es vielleicht.
Ja, ja. Ich meine, er hat ja auch ein bisschen Bart und ein bisschen grau ist er ja auch. Also von daher.
Ja, cool. Also okay.
War eine spannende Anekdote.
Wir halten fest, ihr habt die Metropolen bewusst ausgelassen, weil ihr euch bewusst eben für einen anderen Weg entschieden habt. Und dann hatte ich dich gerade unterbrochen. Dann ging es an die Küste.
Genau. Das war auch cool. Da haben wir jetzt haben wir ja Locals da sozusagen und haben ein paar Tipps gekriegt, wo man hinfährt.
Das ist, glaube ich, so wertvoll, oder?
Ja, absolut. Ich meine, so ein paar Sachen hatten wir auch schon, ich sag mal, auf dem Schirm, aber nicht so in der Tiefe. Und da oben in der Nähe von Liverpool liegt auf Land die Duke of Lancaster, also ein Schiff. Und das wurde wohl mal als Disco, als Partyschiff benutzt, so richtig, damit, weil man da laut sein kann. Das liegt da gerade an Land und das sieht auch ein bisschen abgewrackt aus, aber es sieht schon so aus, als würde man da
das
so
sieht echt cool aus.
Techno-Partys spielen können. Und das war natürlich, ich sag mal, ein Highlight, das mal zu sehen. Man kam jetzt von unten gar nicht so gut ran, aber ich habe ja meinen fliegenden Fotoapparat dabei gehabt. Dann konnte ich mir das mal von oben ein bisschen
angucken. Was ist denn hier mit Drohnen fliegen in England? Ist das denn easy oder?
Ist entspannt. Ja, ist viel entspannter als in Deutschland.
Gut.
Ja, ich musste mich zwar registrieren und musste einen Test machen und habe dann gedacht, boah, Test, also führerscheinmäßig,
stopp, ne?
Und
mal,
Test machen,
Jan,
in England.
Das hast du in Vorbereitung für euren Trip schon gemacht?
Ah, ja,
auf gut vorbereitet.
Ja, ja, ja. Das habe ich jetzt zu Hause gemacht, eine Woche vorher. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt musst du noch für den Führerschein üben und so. Und dann kamen 40 Fragen. Und ich habe so gehofft, so nach dem Prinzip Common Sense, ne? Also man weiß schon, was man tut. Und ich fliege ja auch schon ein bisschen länger mit den Koptern. Das müsstest du eigentlich irgendwie hinkriegen. Und du musst, glaube ich, von den 40 Fragen musst du 30 richtig beantworten. Ja, ich will jetzt nicht prahlen, aber 38 waren richtig. Von daher waren das auch nicht so schwere. Also ich muss dazu sagen, es waren nicht so schwere Fragen. Und man konnte bei den ein oder anderen Fragen, die ich auch wirklich nicht wusste, weil es Englisch ist, ich sag mal, Recht oder englische Gegebenheiten waren, konnte man aber parallel auf der Webseite quasi auf einer anderen Seite nochmal nachlesen und mal eben kurz, das muss ich ankreuzen machen. Von daher war das easy. Und zwei habe ich, ja, falsch vielleicht. Ich habe auch nicht geguckt, welche, war mir egal. Und ich habe meine Lizenz und damit kann ich dann da fliegen. Ist tatsächlich aber ein bisschen einfacher als in Deutschland, die Rechtslage ist dann ein bisschen entspannter.
Es muss ja auch nicht alles immer irgendwo komplizierter sein als in Deutschland, ne? Also es ist auch mal schön, wenn es mal irgendwo anders leichter ist, irgendwie was zu machen. Ja, schön.
Genau.
Jetzt sind wir ja, glaube ich, schon bei Tag 6 oder so. Es gibt ja dieses Vorurteil, dass es eigentlich, also ihr habt bis zu dem Zeitpunkt nach Vorurteil ja noch keinen einzigen regenfreien Tag gehabt. Aber wenn ich die Fotos angucke, ich weiß ja, dass du Photoshop gut umgehen kannst. Oder hast du sie einfach aus dem Internet
austauschen
gezogen?
Nennt sich das? Nee, nicht eins.
War nur Spaß.
Zum Glück sind das alles eigene Bilder.
Englisches Wetter.
Ja, haben wir schon gehabt. Nein, haben wir selten gehabt, tatsächlich. Also so oft, wie wir in England waren, es gibt schon mal einen Regentag oder so. Wir hatten auch an einem Tag irgendwie, genau, als wir gelaufen waren in Stone, abends hat es dann, tagsüber war es super Wetter und abends hat es dann geregnet, also als eine Stunde, nachdem wir zu Hause waren. Ansonsten, es hat geregnet, als wir in Wales dann wieder abgefahren sind. Morgens haben wir noch draußen gefrühstückt kurz und dann fing das so an zu tröpfeln, haben wir eingepackt und dann fing es an zu regnen. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, keinen Regen gesehen. Und es ist oft so. Also dieses Vorurteil können wir mit den ganzen Fahrten, die wir gehabt haben, nicht bestätigen.
So viel Gutes wird
erlaubt. So viel.
Das ist einfach, muss auch ein bisschen Glück haben, ne? Wenn Engel reisen, dann kann das auch in England mal funktionieren. Oder wie bei mir in Hamburg. Also, schön.
Ja.
Wie ging der Trip weiter, Jan?
Ja, dann haben wir uns noch. Ja, wir sind dann an dem Reisetag, also wo wir nach Wales gefahren sind, noch in Bangor vorbei. Da gibt's noch ein Schloss, das haben wir nur von außen gesehen. Das sah ganz schön groß aus. Und da gibt's in so ein, ja, das ist so eine. Ja, eigentlich ist es so eine Wasserstraße, die ein Stück Insel da oben abtrennt. Und die ist auch nur mit zwei Brücken verbunden. Und da gibt es dann so ein Pier raus. So kennt man so diese englischen Piere, ne, die so rausgebaut sind, so, so promenadenmäßig. An der Seite so bunte Häuschen, wo dann was verkauft wird. Da kann man dann Eis und Waffeln und so kaufen und so. Das gab es dann da auch noch in sehr bunt. Total schön. Und bei dem Traumwetter war natürlich, haben wir uns das mal angeguckt, haben mit dem Wohnmobil quasi neben dem Pier gestanden. Also wirklich, der Parkplatz war daneben. Und ich glaube, man könnte da sogar übernachten, weil neben uns sind welche auf Keile gefahren und das sah so aus, als würden die über Nacht bleiben. Aber
wenn ich auf Keile fahre, übernachte
wir wollten
ich
ja
immer
noch weiter.
Also das ist, ich mache das nicht tagsüber, um Kaffee zu trinken.
Ich aber wenn es sehr stark ist für den Absorberkühlschrank. Ja. Thomas hat ja einen Kompressorkühlschrank, aber
natürlich.
Das wäre jetzt noch eine Erklärung, aber.
Ja. Eine Frage noch. Wenn du von England nach Wales fährst, merkst du das in irgendeiner Art und Weise?
Ja. Guter Punkt. Wenn du die Schilder liest, dann sind die zweisprachig.
Okay. Aber es ist nicht
Englisch
so ein Grenzübertritt oder sowas. Ich meine, Wales gehört zu England, schon klar.
Es ist wie, aber das ist wie wenn du von NRW nach Niedersachsen
fährst. Da steht nicht irgendwie ein Schild, sie sind jetzt plötzlich.
Ach so krass!
Wales. Sie sind jetzt plötzlich in Wales oder so. Das nicht?
Hm? Nee. Ich weiß gar nicht, ob da ein Schild war, dass Wales hier anfängt. Ich meine, auf unseren Autobahnen steht auch herzlich willkommen
genau,
in NRW.
Ganz genau, das meine ich. Ne? Also da werden ja schon mal Bundesländer verabschiedet und neu begrüßt, wenn du da lang fährst. Weiß man nicht.
Keine Erinnerung, okay. Weiß ich nicht.
Nee, frage
also
mich
nicht,
nur,
nicht so oder genau die Grenze
war. Polarstep sehe ich jetzt auch nicht, wo da genau die Grenze zu Wales ist.
Nee. Interessant ist eigentlich, dass du das siehst an der Sprache der Schilder. Du siehst also die normalen Ortswegweiser und darunter steht der gleiche Ort nochmal, nur ohne Vokale. Okay. Und anders geschrieben. Also du kannst es gar nicht aussprechen. Ne? Also wenn du das mit unserer Sprache aussprechen wolltest, keine Chance. Sehr spannend. Und wenn du dann mit den Leuten dort sprichst, die sprechen schon einen Slang, wo ich sage, ja, da muss ich mich reindenken, um den zu verstehen. Das ist schon mühsam. Aber das ist das, was du merkst, wenn du nach Wales reinfährst. Sonst nichts. Ja, und dann sind wir eigentlich von da aus dann schön an der Küste entlang.
Genau.
Genau, und dann runter nach Aberystwyth. Aberystwyth ist dann das Dorf, wo wir dann unten am Strand sozusagen den Campingplatz hatten.
Oh, ein Traum, ja.
Ja, genau. Also den habe ich mir auch, also ich hatte erst einen anderen ausgesucht, der war aber voll. Mhm. Und dann habe ich den gesehen und der ist ein bisschen einfacher. Und der ist direkt am Strand. Und dann sind wir da auch noch am Abend noch im Sonnenuntergang an den Strand gegangen, wobei die Sonne in dem Fall überm Land untergeht. Aber tolles, warmes Licht, Strand da. Das war schon eine coole Location an der Stelle. Und gar nicht weit, ne? Also wir sind, was mag das sein? Du musstest über den Golfplatz, sagen wir 300 Meter gehen, dann warst du am Strand. Wenn überhaupt. Ja, doch, 300 Meter werden es gewesen sein. Und da hat man einen Campingplatz, ohne Strom, ohne alles. War uns aber auch klar.
Du bist ja gut autark.
Also eigentlich war es eine Rasenfläche.
Lithium-Batterie, da kannst du ja ein paar Tage geht's. Sehen.
Genau.
Und da war der länger oder wie?
Nö, da. Drei Nächte haben wir da
geschlafen. Drei Nächte.
Genau. Und dadurch, dass die anderen beiden mit ihrem Auto ein Hotel hatten in Aberystwyth, was so 20 Minuten zu Fuß am Strand entlang war, hatten die natürlich ihr Auto mit und somit konnten wir dann ein paar Meter in der Nähe machen und sind dann an dieser Küste nochmal auf den Berg gestiegen. Also der war cool hoch und haben eine Wanderung gemacht unten über den Südzipfel bei Aberystwyth, über den, so einen Küstenpfad. An so einer Steilküste haben am Strand gelegen, waren mit den Füßen im eiskalten Wasser. Also das war nicht wirklich warm. Und haben es uns ja gut gehen lassen, ne? Die drei Nächte und am Ende waren es 3,5 Tage dann, die man dann so zählen kann. Entspannt, viel gewandert, bisschen geklettert oben in den Felsen von dem Berg. Was haben wir denn noch so gemacht? Ja, gegessen, getrunken.
Das ist Leben, das nennt man Leben. Wie sieht denn die Esseskultur aus in England? Ja. Was außer Fish and Chips, was kann man denn da noch empfehlen?
Mit hier Disney-Cars.
Also bei Bier würde ich sagen, bin ich da schon mal sehr gut aufgehoben. Ne? Also zumindest war es in Irland so. Ich könnte mir vorstellen, dass das
Irland ist aber nochmal an. Irland finde ich auch nochmal anders. Ich habe verschiedene Biere lokal da auch in Wales probiert und muss sagen,
schwierig.
Es war nicht so meins. Die Biere in England sind typischerweise, ich weiß nicht, ob du diese Zapfanlagen kennst, mit diesen riesengroßen.
Sie hatten ja auch in Irland im Grunde genommen.
Ziehhähnen. Ja. So. Die pumpen ja mehr das Bier, als dass das Bier durch die Kohlendioxidtreibung, durch den Kohlendioxidantrieb sozusagen rausgedrückt werden. Dadurch sind die Biere die ich probiert habe, ich kann das ja nur sehr individuell sagen, sind die sehr laff, also was den Kohlendioxidanteil angeht, also nur, und ich fand sie geschmacklich. Ich bin kein IPA-Trink, also hier dieses.
Ehrlich gesagt, das ist nicht so ganz meins. Da gebe ich dir recht.
Und ich habe extra mal ein paar Biere probiert, weil ich denke, wenn man da ist, natürlich. Muss man das auch machen. Ich muss nicht das Heineken trinken, das gibt's ja auch. Aber es war biertechnisch, ich will nicht sagen schlecht. Also ich will das nicht schlecht machen, das ist falsch.
Ist aber
es
war nicht unbedingt
mein Geschmack. Ich bin natürlich auch geprägt aus dem Ruhrgebiet und aus ich sag mal, aus dem deutschen Bierkultur, genau.
Ja. Okay.
Jo.
Ja, ich würde nochmal so ein bisschen die Landschaften. Wir sehen jetzt Bilder, wir haben aber ja einen Podcast.
Oh ja, lass es die mal beschreiben.
Insofern müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen beschreiben. Mhm. Also die Küste, ist das eine Steilküste oder ist das eher flach, auslaufend?
Es ist eher eine Steilküste, also aber nicht wahnsinnig hoch. Also wir reden da am Wasser, ich sag jetzt mal typischerweise so irgendwas zwischen 40 und 60 Meter, so bis es dann der obere Punkt ist. Der eine Berg, den man, ich weiß nicht, ob du ihn gerade siehst, den wir auch bestiegen haben, der ist ungefähr 300 Meter hoch. Mhm. Der ist dann schon ordentlich, aber der steht dann aber auch einen Kilometer im Landesinneren schon wieder. Ne?
Ja.
Ansonsten hast du zwischen diesen Steilküsten immer sehr viel Strandgegenden, also wirklich, wo richtiger, feiner Sandstrand ist, der dann auch flach ins Wasser geht. Also Steilküste mit Strand dazwischen. So würde ich es vielleicht beschreiben. In Cornwall ist es ähnlich, wobei ich Cornwall noch ein bisschen rauer finde von der Landschaft. Und auch in Irland, die Westküste ist auch ähnlich. Und daran merkt man eigentlich, dass das alles, nicht weit auseinander ist. Also nicht allzu weit auseinander ist. Landschaftlich ähnlich. Ich tue denen jetzt vielleicht nicht ganz recht, den einzelnen Leuten, weil die haben ja auch ihre eigenen sozusagen Ansichten, die dort wohnen. Aber ich würde schon sagen, das sind schroffe Felsen, die ins Wasser gehen, bis hin zu kleinen Hügelchen. Und dazwischen schöne Strandsegmente.
Mhm.
So, und dann haben wir eine Robbe getroffen, die da vorne auf so einem Felsen lag, die da, weiß ich nicht, 50 Meter im Wasser war. Die lag da und hat ihre ein oder zwei Kinder beobachtet, die da im Wasser tobten. Das war dann natürlich schon so ein Ding, was cool war. Und auf dem einen Spaziergang haben wir tatsächlich Delfine gesehen von oben.
Mhm.
Eine kleine Schule von vielleicht 3, 4 Delfinen, die da im Wasser schwammen, immer mal wieder auftauchten.
Mhm.
Das war auch schon ein Erlebnis. Und das war dann, wenn man von oben, also von so einem Wanderpfad, also diese Coast Pass sind das ja dann, die sind ja Wanderwege, so Trampelpfade, Trails würden wir sagen. Die kann man sogar gut laufen, wenn man die Höhenmeter mag. Dann, davon aus kann man natürlich schön aufs Wasser gucken und dann sagte, das sind doch Delfine. Und dann haben wir guckt. Wir hatten leider kein großes Tele dabei, sodass wir die nicht wirklich gut fotografieren konnten.
Mhm. Weißt du zufällig, ich weiß, das ist jetzt unvorbereitet, frage ich das einfach mal, aber vielleicht hast du es zufälligerweise mitbekommen, weil ich ein ziemlicher Irland-Liebhaber bin. Ich war ja mit meinen Kumpels zumindest zweimal zu einer Schiffstour über den Shannon River in Irland. Und ich habe mir immer selber so die Frage gestellt, ich habe es aber auch schon mal gelesen in Wohnmobilforen, dass es tatsächlich Leute gibt, die mit dem Wohnmobil nach Irland kommen. Wie komme ich denn nach Irland?
Ja, das ist easy. An der Stelle, wo wir jetzt waren, kurz nördlich davon ist Holyhead.
Ja, ich sehe es.
Mit der Fähre sind wir auch rübergefahren.
Also für die Podcast-Hörer, wir sprachen gerade vom, wo war das, wo war dieser Strandort, wovon du sprachst?
Abersoch geschrieben, aber andersrum, wenn man die Landkarte anguckt, geht nach Irland, guckt, wo Dublin ist und zieht die Linie nach rechts auf die nächstmögliche Stelle.
Genau so,
Und da fährt eine Fähre.
Dann bist du sofort in Dublin.
Und da gibt es eine also wir haben es damals so gemacht, wir sind von Rotterdam, was ja für uns auch hier quasi um die Ecke ist von Nordrhein-Westfalen aus, mit der Fähre nach Hull gefahren, was sozusagen dann von der Holyhead aus nach rechts einfach ist, also sozusagen am schmalen Ende des der englischen Insel und sind dann von Hull nach Holyhead gefahren und von Holyhead mit der Fähre nach
Das wäre auch nochmal, das würde mich auch echt nochmal interessieren. Also somit hat man dann natürlich England auch nochmal, natürlich würde man ja auch durchkreuzen und hätte da gleich England noch ein bisschen mitgesehen und dann nochmal weiter nach Irland. Mhm. Schon interessant.
Jetzt kommt das große Aber. Die Fährfahrt von Rotterdam nach Hull ist typischerweise eine Nachtfahrt mit Kabine und die ist lang und teuer. Mit dem Wohnmobil wahrscheinlich deutlich teurer als mit dem PKW. Und die Holyhead Dublin sind auch noch mal ungefähr 3 Stunden Fährfahrt. Sieht auch
weit aus,
da brauchst du aber keine Kabine. Das wird wahrscheinlich auch teurer als jetzt Dover-Calais. Man kann natürlich auch über Dover-Calais nach Holyhead hochdüsen. Das ist quasi fast alles Autobahn und gut ausgebaute
Straße. Dann siehst du auch nichts von England.
Das genau. Geht auch.
Genau. Schön. Interessant. Okay, aber wir sind weiter auf deiner Tour. Die also wirklich wie gemalt aussieht, wenn ich das nochmal sagen darf. Einfach so ein richtig schöner Rundkurs, ein richtig genialer Roadtrip durch England. Also und das habt ihr im
ich merke deine Frage. Eine Sache habe ich noch von unserem Campingplatz, wo wir waren. Wir standen so günstig, wir konnten den Sonnenaufgang über dem Wasser aus dem Schlafzimmerfenster fotografieren. Wir haben uns einen Wecker gestellt, das heißt, Andrea hat sich einen Wecker gestellt, hat mich geweckt, wir haben den Rollladen hochgemacht, ich habe die Kamera griffbereit gehabt, habe mich quasi nur im Halbschlaf umgedreht, den Auslöser gedrückt und hatte den Sonnenaufgang. Und dann haben wir weitergeschlafen. Also quasi ohne sich zu bewegen.
Das ist natürlich genial.
Das war an dem Platz natürlich traumhaft. Aber jetzt zu deiner Frage.
Nee, alles gut. Ich stelle mir jetzt nur noch mal die Frage, obwohl ich es am Anfang eigentlich schon mal gestellt hatte, jetzt diesen Weg, den ihr jetzt weitergegangen seid, war das jetzt schon geplant oder ist es immer ein Stück weit spontan gewesen?
Ja, ein Stück weit spontan war es. Wie gesagt, wir wollten Richtung Bristol runter, Cardiff, die Ecke. Wollten da, das war unser grobes Ziel, wollten da übernachten. Und sind dann diese 90 Meilen, das klingt jetzt erstmal gar nicht so viel, aber das sind dann halt auch mal 1,6, ne? Das sind dann auch so 150 Kilometer Landstraße gefahren. Und wenn du mal reinzoomen würdest auf Google Maps, dann siehst du diese Landstraßen und jetzt stellen wir uns die klassischen englischen Landstraßen vor, die sind so breit wie zwei PKWs, manchmal breiter, oft schmaler. Und rechts und links hast du Hecken oder so Gebüsch, so Böschungen, die hochgehen. Das heißt, weit sehen ist nicht. Die nächste Kurve ist die nächste. Also da kann man dann auch nicht so drum rum gucken, weil du ja über diese Hecken und so nicht gucken kannst. Und das war dann halt die Challenge dieses Tages, diese 150 Kilometer zu fahren mit den entsprechenden ich nenne es mal Ausweichmanövern und manchmal musste mal einer zurücksetzen oder so. Das war dann schon
ein bisschen Abenteuer.
Nee, Abenteuer gar nicht anstrengend. Also du darfst halt nicht kacheln darunter, ne? Du darfst halt nicht schnell fahren. Du musst halt gucken, dass du die Straßen sauber fährst und bleib immer links und dann muss man sehen, wie es geht. Also wenn man da reinzoomt, manche Straßen sind ein bisschen größer, aber viele, viele kleine Straßen. Und dann haben wir uns noch an einem Wasserreservoir, das ist nämlich das Wasserreservoir von Birmingham. Da wird sozusagen das Trinkwasser gespeichert aus diesem Gebirge. Da haben wir dann noch ein Päuschen gemacht und sind dann auch noch eine Runde um diesen Wasserspeicher gefahren mit atemberaubenden Landschaften. Also einerseits direkt am Wasser und dann andererseits aber auch so trostlose Karstlandschaften. Weil ich dachte, was ist das denn jetzt hier? Das sieht aus wie im Film, also wie in der Wüste. Und da gibt es dann halt auch ein paar Brücken oder ein paar Wege, wo man, ich habe ein paar Bilder gemacht, wo man dann so sieht, dass das Wohnmobil eigentlich keine 30, 40 Zentimeter breiter sein dürfte. Von der Straße her.
Also mit einem, mit einem Morello brauchst du da nicht ankommen, oder wie?
Wird eng. Der ist nicht viel breiter. Die Frage ist, ob die Kurven dann sinnvoll noch sind. Wenn du jetzt auf einmal bei 10 oder, sagen wir mal, wenn du bei 12 Meter bist, wird es eng. Es sind aber auch Schilder unten, wo stand, größer 10 Meter nicht erlaubt. Und dann weißt du, dass du auch mit 7,5 Meter schon an manchen Stellen die Luft anhältst, wenn du um die Kurve kommst. Aber du weißt, 10 Meter sind erlaubt, also gehen 10 Meter Fahrzeuge auch. Ne? Irgendwie muss es ja passen dann. LKWs müssen ja auch dadurch, Versorgung der Menschen und so weiter. Also es klingt jetzt vielleicht schlimmer, als es wirklich ist, aber wer kleine Straßen mag, ist da richtig aufgehoben. Auf jeden Fall.
Es gibt bestimmt viele Wohnmobilfahrer, die kleine, schmale Straßen
mögen. Ich liebe auch Pässe mit kleinen Straßen, also mit schmalen Straßen. Von daher, ich fand es schon spannend, aber ich war am Abend dann auch ziemlich durch. Ne? Also das war dann schon so, wo man sagte, das reicht dann auch für heute. Und dann sind wir da essen gegangen, nachdem wir bei Bristol dann über die Brücke gefahren sind, über den Fluss, der da rauskommt. Und dann haben wir gut gegessen und ein Bierchen dabei.
Moment, aber das ist es das Womo-Dinner gewesen, was ihr gemacht habt? Nee. Doch. Mhm. Das Revival des Womo-Dinner. Nein, also klar.
Das gibt es in England relativ häufig. Das nennt sich Britstop. Cool. Das ist auch so eine Webseite. Ich weiß nicht, ob das Landvergnügen in anders ist so, aber es gibt halt einige Pubs, und da kommen wir jetzt wieder zu dem, was ich ganz am Anfang schon mal sagte. Wenn der Landlord, also der Besitzer des Grundstücks, sagt, du darfst hier parken oder auch übernachten.
Und dann freut er sich, wenn du da was verzehrst.
Wenn du halt ein großes Grundstück hast, der kann auch Geld dafür nehmen, das ist ja egal. Der kann auch sagen, mach, was du willst, stell dich hin. Und in dem Fall sind wir halt essen gewesen und haben dann für 3 Personen, lass mich nicht lügen, mit der Übernachtung, ich weiß gar nicht, ob die extra aufgeführt war, aber ich glaube, wir haben so 60 Pfund, 75 Euro bezahlt.
Hast einen schönen Abend, hast was Gutes zu essen und hast noch einen Stellplatz.
Genau, ein Bierchen dabei oder zwei, ne? Und einen schönen Stellplatz und sicher und hinter der Schranke, und das war es uns wert, drücken wir es so aus. Mhm. Ja, das war cool.
Das war eure vorletzte Station, oder?
Das war
Dann kam noch Cardiff und dann.
Ja. Ja, Cardiff nicht. Wir sind noch nach Bath gefahren. Mhm. Das ist das mit der Maut, war es eben schon mal ganz kurz. Also so eine römische, romanische Stadt.
Ah ja.
Eindrucksvolle römische Bauten und so. Ein Rugby-Stadion war da, die waren kurz vorm Spiel, die bauten gerade auf. Da sind wir dann, standen wir auf einmal fast drin. Also schöne Stadt. Ganz anders als die Landschaften vorneweg. Und interessant in England ist eigentlich, und das ist etwas, was uns sehr aufgefallen ist, 86% der Einwohner leben städtisch.
Mhm. Ah ja, okay.
Mhm. So. Jetzt guckt man sich England mal an, und wenn man jetzt mal nur die großen Städte zählt, das sind nicht so allzu viele. Und der Rest lebt auf dem Land. Dementsprechend einsam ist das auf diesen Strecken auf dem Land. Und wenn ich jetzt von diesen 90 Meilen erzähle, die wir da durch Wales gefahren sind, um da nach Süden zu kommen, da waren Gegenden, wo du denkst,
hier ist halt niemand.
Hier ist nichts los. Ne? Genau, da wohnt halt, klar siehst du einen Bauernhof hier, einen Bauernhof da ist auch Landwirtschaft, aber ich sag mal, wie in Nordrhein-Westfalen, wenn du hier aufs Land fährst, da siehst du immer noch, du drehst dich im Kreis und siehst immer noch 5 Häuser.
Du fährst von Dorf zu Dorf eigentlich.
Ist doch geil.
Bei uns. Also,
genau. Ja. Also das war schon eindrucksvoll auch zu sehen, dass da in Gegenden wirklich wenig Menschen sind.
Okay.
Ja. Aber Axel, um deine Frage zu beantworten, ja, das war quasi unser vorletzter Step. Wir sind dann nach Dover gefahren, wieder zurück, haben mit einer späten Fähre übergesetzt. Da war es dann doverweise natürlich so, dass wir abends gefahren sind. Hey, der war gut.
Ja,
Dover Rider.
Steht ja auch in den Notizen so drin,
dass wir
den Gag machen müssen.
Wir haben ja im Hintergrund noch einen Gagschreiber. Der schreibt die für uns.
Genau,
stimmt.
Ja, der Habe Kerkeling.
Komplettes Redaktionsteam hatten wir doch, ne?
Ja, ist ja Mickey Beisenherz, also Dover, oder? Der macht doch für die eine oder andere Sendung. Der schreibt für uns die Gags hier. Kleiner Gag, nicht, dass es wirklich einer glaubt.
Ich hoffe nicht.
Eine Beschwerde von Mickey Beisenherz, dass die Gags, die wir hier machen, so schlecht sind, dass wir eben die Klage drängen.
Genau. Schön. Weil wir halt abends gefahren sind, ich glaube 18 Uhr war Boarding, 19 Uhr war Fahrt. Wir sind relativ früh wieder angekommen, weil wir auch mit der Erfahrung gelebt haben, es könnte länger dauern. Und wir wussten, dass die LKWs quasi zwischen London und Dover aussortiert, gepuffert werden auf der Autobahn, die werden da angehalten. Da wird quasi der komplette Verkehr nur noch auf einer Seite der Autobahn geleitet und auf der anderen Seite dürfen die LKWs dann puffern, weil die hatten echt massiv Probleme da mit diesen Brexit und mit den LKWs und rein und raus und so. Und weil wir das im Kopf hatten, sind wir mehr oder weniger durchgefahren und waren dann relativ früh im Hafen und hatten dann noch 2-2,5 Stunden Zeit, haben aber die Zeit auf dem Parkplatz romantisch genutzt, um unser Abendessen zu kochen und zu essen, bevor wir dann auf die Fähre fuhren. Mhm. Und weil es halt dann später war, sind wir dann halt nicht, oder haben wir einen Moment draußen ausgehalten, aber es war halt dann doch auf dem Wasser mit Wind und recht frisch, sodass wir dann auch wieder reingegangen sind. Als wir dann haben wir uns irgendwo hingesetzt, aber das war so ganz komisch, die Luft war schlecht und wir mit Maske, weil wir uns da jetzt auch nicht so ganz sicher gefühlt haben mit so vielen Menschen. Und lustigerweise haben wir dann irgendwann gesagt, boah, wir müssen hier raus, gehen raus und stellen fest, wir sind schon in Calais im Hafen. Ja. Und, ne? Und dann wir so, oh, gut, da brauchen wir jetzt nicht weiter frieren, dann können wir jetzt gleich schon fast zum Auto gehen.
Auf der Fähre fällt mir jetzt dabei so ein, Jan, da muss man das Gas abdrehen oder das Gas kann anbleiben? Oder?
Ja. Ja, also offiziell muss man es abdrehen.
Okay, genau. Und man kann Strom anschließen oder es gibt keinen Strom für die kurze Überfahrt, ist egal.
Nö. Es gibt ja, habe ich.
Ach, Kühlschrank hält.
Habe ich gesehen, es gibt wirklich Fähren, wo man auch in seinem Wohnmobil die Zeit verbringen kann, ne? Also ich meine jetzt nicht eine Fähre nach England, ich glaube insbesondere auch in Skandinavien.
Achso, ja.
Oder sowas,
Italien,
genau.
Oder so,
da kannst du, anstatt eine Kabine zu buchen, darfst du wirklich sogar in deinem Wohnmobil bleiben.
Sollen aber immer weiter abnehmen, habe ich auch mal gelesen, dass das
aus
mal weniger wird.
Ne? Sicherheitsgründen und wahrscheinlich aus Geldmachgründen.
Genau, das denke ich auch.
Ja.
Okay, da wart ihr wieder in Calais und dann rübergemüllert, oder?
Ja, dann sind wir noch. Nee. Dann sind wir noch nach Gravelines, also ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Gravelin.
Atomkraftwerk.
Gefahren und haben noch ein bisschen Energie getankt, weil die haben nämlich eines der größten französischen Atomkraftwerke da an der Küste stehen.
Da bin ich auch mal drüber gestolpert, als ich mir mal die Küste mit Google Maps angeguckt habe, so nach Campingplatz. Da dachte ich, oh.
Warum ist das da verpixelt, ne?
Ja, und genau. Daneben ist ja direkt so ein Campingplatz irgendwie oder so ein Stellplatz auf jeden Fall, ne?
Genau.
Genau. Auch, guck mal da. Und dann so ein Stück weiter gescrollt. Oh, nee, doch nicht.
Genau. Ja, und wir waren jetzt, weiß ich nicht, warte mal, doch, kann ich sagen, 3 Kilometer Luftlinie davon entfernt, aber im Hafen von der Altstadt von Gravelines. Da sitzt man, du stehst vorne mit der Front quasi und guckst auf die Motorboote von diesem Sportboothafen. Und da haben wir schon mal gestanden, da standen wir dann auch gut und haben dann da übernachtet und am nächsten Tag nochmal eine Runde gelaufen auf den Strand raus, haben uns das Atomkraftwerk mal von näher angeguckt, ein bisschen Energie getankt und sind dann haben da den Vormittag noch verbracht und sind dann von da aus nach Hause gefahren.
So. Ganz kurz nochmal, Gravelin, das war jetzt das ist da an dem Yachthafen, das ist einfach ein Stellplatz oder ein Parkplatz?
Da ist unten,
was ist das?
Genau, ist ein Parkplatz, ein Stellplatz, die haben
offiziell
keine Infrastruktur. Da gibt es einen Parkscheinautomaten, okay. Da dürfen Womos pennen und die haben jetzt nicht nur diesen vorderen Teil, den wir von früher kannten, sondern die haben dahinter noch so eine Wiese, da steht jetzt, da könnte man drauf fahren und die haben das so gemacht, dass man da drauf fahren kann. Also mit so einer Rampe, da geht so ein kleiner, ja, wie so eine Kuhle, der haben sie mit Platten abgedeckt. Da kannst du also jetzt auf die Wiese fahren. Anscheinend haben die da wohl hohen Betrieb, auch in der Saison, sodass die das erweitert haben. Also da kann man echt gut stehen und mal um dann in 20 Minuten in Calais zu sein oder dann auch eventuell, wie wir jetzt auf der Rückfahrt, nochmal den Abend zu verbringen. Den nächsten Morgen noch mal gemütlich in Frankreich sozusagen ein bisschen französische Luft zu schnuppern, um dann nach Hause zu fahren. Also wir finden diese Idee mit dem Übernachten vor der Fähre oder nach der Fähre jetzt sehr entspannt.
Ja,
und dann sind wir nach Hause gefahren und dann war es Sonntagabend. Und dann waren die Tage
um. Klingt nach einem sehr, sehr runden Trip, also muss ich echt sagen.
Ja.
War ich jetzt richtig dabei und könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. England
war. Ihr wart jetzt 11 Tage, ne? Ja. Habe ich gesehen, Jan. 11 Tage unterwegs. Mhm. Wenn man jetzt noch London einbauen würde, käme man auf ungefähr 2 Wochen, ne? Also nur mal so, damit man mal so eine Idee hat, oder? Also.
Ja. Wobei London, es kommt drauf an, was du sehen willst. Wenn du in die Museen rein willst und so, dann ist natürlich, und die haben tolle Museen, dann wird es natürlich mehr. Wir haben, als wir letztes Mal da waren, 2 Tage oder ja, anderthalb Tage, würde ich sagen, London gemacht. Wir sind vormittags da gewesen, haben den Dreivierteltag da verbracht und am nächsten Tag auch noch mal ein bisschen,
So ungefähr. Ja, aber dann käme man ja ungefähr auf 14 Tage, ne? So, das meine ich. Also wenn man eure Runde jetzt fährt mit London noch dazu, dann ist man ungefähr 14 Tage.
Ja, wobei wir das Osterwochenende ja nur mal komplett bei unseren Freunden waren. Das muss man jetzt, das war ja keine Reisezeit, das war ja für das
Freunde
war ja Auszeit quasi, ne? Freunde treffen, genau.
Ja, okay, man würde ja jetzt vielleicht auch, was der Thomas sagte, man würde vielleicht nach Liverpool fahren, nach Manchester noch mal ein bisschen. Also das, was ihr schon kennt, aber wenn man jetzt zum ersten Mal dahin fährt, wird man das ja einbauen. Ja. Und dann
ja, oder den Peak District einfach mal erwandern erfahren. Mhm. Ja, da gibt es tolle Gegenden. Also da kann man noch ganz viel drumherum machen. Mhm. Und ja, ach, mir fallen noch ganz viele Stellen an, sagen, ich und also definitiv Cornwall. Also wer nach England fährt, Cornwall unten die Süd. Westlichste Spitze ist auch ein Traum und ist gar nicht so weit weg, weil man ja quasi südlich von London über die Autobahn fährt in welche Richtung ist denn das? Ja, Richtung Bristol und dann biegt man da aber ab. Oder man fährt unten die Küstenstraße entlang und Cornwall ist natürlich auch nochmal ganz toll. Mhm. Da bei Plymouth und dann die Westküste hoch. Und da gibt Tintagel, ne, wo das Schloss ist, wo König Arthur sein Schwert und so, ne? Mhm. Also historische Gegend. Also ich würde, glaube ich, beim nächsten Mal auch gerne nochmal nach Cornwall fahren, wenn wir nach England fahren. Kann ich auch empfehlen. Wobei wir dann nur mit dem Auto waren, nicht mit dem Wohnmobil.
Letztes Jahr haben wir Szenen gesehen in der Tagesschau, wo Leute sich an der Tankstelle geprügelt haben. Nicht, weil zwei verschiedene Fußballclubs irgendwie aufeinander trafen, sondern weil sie Diesel tanken wollten. Du bist jetzt relativ groß körperlich. Ich weiß nicht, hast auch Volleyball gespielt, hast du gesagt. Hat dir das geholfen an der Tankstelle oder hattest du einen groß genug Dieseltank, dass du 11 Tage ohne tanken?
Nee, ich überlege gerade, ob mir das jetzt hilft mit dem Volleyball. Nein.
Nee, du weißt, was ich meine. Die hatten ein Problem mit der Versorgung. Ja. Einfach. Nein, ist das noch ein Thema, was akut ist? Haben die das gelöst?
Nein. Alles fein, alles schick. Ich weiß, dass der Carsten einmal 14 Tankstellen oder, lass mich lügen, vielleicht waren es auch nur 8, angefahren hat, als die hier nach Deutschland kommen wollten. Letztes Jahr war das im Herbst, ne? Mhm. Als sie hier vorbeigekommen sind. Und das war echt ein Problem, dass der seinen Diesel kriegen wollte, hat den aber dann letztendlich bekommen. Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Mal getankt, weil ich ja nie den Tank ganz voll mache, aus Gewichtsgründen, wo ich so sage, wir fahren sowieso nicht den Tank leer an einem Tag. Ich glaube, wir haben 2 oder 3 Mal getankt, easy going. Tankstellen leer, Preis wie hier, vielleicht ein Tick teurer, also, aber nö, war kein Problem. Mhm. Und ich komme bei meiner Größe auch locker an den Kraftstofftank dran und an die Zapfsäule. Das funktioniert.
Die aufmerksamen Zuhörer haben vielleicht schon mittlerweile festgestellt, wir können es anscheinend nicht unter 90 Minuten Podcast-Episode. Weil wir die aber noch nicht voll haben, würde ich sagen, jetzt am Ende 2 Sachen noch, die mich interessieren würden. Nämlich, ob der Axel, und der darf jetzt schon mal in der Zwischenzeit überlegen, ob er noch eine Frage hat zu England. Weil ich glaube, beim letzten Mal gehört zu haben, das ist auch eine Option für euch, nochmal mit der Family. Und die andere Frage an den, oder beziehungsweise ja an den Jan, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch den ultimativen Tipp mitgeben für England? Worauf solltet ihr unbedingt achten? Was solltet ihr unbedingt machen? Der Tipp für England. Jetzt habe ich dich echt auf dem falschen Fuß erwischt. Ne?
Nee, ich habe keinen ultimativen, kann ich nicht. Dafür
gibt es zu viele Sachen, kann, die man auch da machen kann. England lohnt sich mit dem Wohnmobil, das kann man schon absolut sagen. Ne? Das haben wir jetzt mitgenommen. Ja, das ist ein wohnmobilfreundliches Land, wo man keine Probleme hat, unterzukommen, Stellplätze zu finden. Nee. Und teilweise mit Sonnenaufgangsbildern.
Einen ultimativen.
Wenn man Glück hat.
Genau. Ultimativ nicht, aber man sollte dran denken, man fährt als westeuropäisches Fahrzeug auf der linken Seite. Man sollte die Aufkleber auf die Scheinwerfer machen, damit man den Gegenverkehr nicht blendet. Da gibt es so Aufkleber-Sets, die gibt es beim ADAC oder.
Das soll ich auch zum ersten Mal.
Kann man machen. Da wir aber jetzt oute ich mich, ausschließlich tagsüber gefahren sind, habe ich das Problem nicht groß gesehen und ich habe tatsächlich diese Aufkleber zwar im Auto gehabt, aber gar nicht montiert. Weil tagsüber blendest du ja halt nicht so wie, wie nachts, ne, den Gegenverkehr. Und was ich noch gemacht habe, du kannst ja die elektrisch verstellen, die, die Höhe vom, vom Scheinwerfer. Ich habe den mal eine Stufe runtergemacht. Rein prophylaktisch. Aber rechtlich sicherlich nicht richtig. Ich denke aber, dass ich da keinen weder gefährdet noch geblendet oder sonst irgendwas habe. Ansonsten, nee, ultimativen Tipp. Fahrt rüber. Fahrt mit der Fähre, das ist Urlaub pur. Und dann steigt ihr direkt in den Kreisverkehr ein und dann seid ihr direkt im Linksverkehr und dann habt ihr bis London Zeit, euch an den Linksverkehr zu gewöhnen.
Man gewöhnt sich wirklich
dran. Das ist easy, weil du fährst von der Fähre runter und wirst durch den Strom
weil du bist ja wie so ein anderer hinterher.
Und dann fährst du auf den Linksverkehr, Kreisverkehr zu, den fährst du auch links, dann fährst du den zweiten und den dritten. Und wenn du dann auf der Autobahn Richtung London bist, dann gewöhnt man sich relativ schnell dran. Sollte da Stau sein, das sollte man natürlich wie immer auch in Deutschland ja gucken, hat man Stau oder nicht, kann man direkt im Kreisverkehr in Dover den ersten Kreisverkehr auf 3 Uhr verlassen und fährt über Canterbury. Das ist in der Regel freier, ist allerdings auch eine etwas kleinere Straße, weil es nicht alles Autobahn ist. Lässt sich aber auch gut fahren. Und Canterbury ist auch schön,
kann man auch nochmal. Da war der ultimative Tipp.
Ah, ich habe noch einen.
Und noch einen gibt es.
Noch einen Tipp.
Kostenlos. Hier. Im Abgefahren-Podcast.
Kostenlos, ja, aber nur den Tipp, nicht die, die Sache. In Dover gibt es ein Castle. Das Dover Castle liegt oben auf der Klippe, auf den White Cliffs of Dover, den Kreidefelsen. Und da kann man im Castle parken, allerdings nicht übernachten. Man fährt quasi die Touristenstraße da hoch, also die Straße, die dann für die, wo der Parkplatz ausgeschildert ist, fährt da hoch und man muss dann durch ein ganz kleines, also gefühlt ganz kleines Tor in der Mauer des Dover Castles fahren und fährt dann hinten auf den Parkplatz und wenn man Glück hat, hat man Blick auf den Hafen und alles von da oben. Kann man natürlich auch mal sein Frühstück noch einnehmen oder sein Mittagessen und Dover Castle lohnt sich, hat auch was zu tun mit, mit dem Zweiten Weltkrieg. Da gibt es ein, das war natürlich strategisch günstige Stelle, da gibt es ein Militärkrankenhaus, was in den Berg gebaut worden ist. Kann man sich angucken, ist wirklich interessant, ist spannend und das die Aussichten da oben sind toll.
Danke.
Das vielleicht noch
für diesen
Tipp. Wenn man Zeit hat in Dover oder will noch einen Tag da bleiben.
Perfekt. Axel, so, hast du noch eine Frage? Noch
38 Fragen.
Hol deinen Fragenkatalog raus, Axel.
Genau. Nein, aber einmal nochmal. Ich bin ja so ein Hauptsaisonfahrer. Ja. Jetzt ist Osterferien noch nicht die Hauptsaison, würde ich denken, was Camping in Großbritannien angeht. Du warst aber schon zur Hauptsaison dort. Also ich würde da eher in den Sommerferien hinfahren. Also das ist eher so der Gedanke, eher in den Sommerferien dahin zu fahren. Wie ist es da? Muss man das alles vorreserviert haben, wie auf italienischen Campingplätzen, weil da gibt's nichts mehr? Oder ist es so, dass man eigentlich immer was findet? Was ist deine Einschätzung?
Tja, wenn ich das jetzt wüsste. Die Zeiten, wo wir in Sommerferien da waren, waren tatsächlich Autozeiten, also nicht Wohnmobil. Da habe ich mich damit nicht beschäftigt, da habe ich nicht geguckt, wie voll das ist.
Okay.
Was ich sagen kann, und das ist auch noch eine nette Anekdote, wir sprachen so eben über den Platzbesitzer, der da mich als Jürgen Klopp meinte, gesehen zu haben. Der sagte zu uns, boah, ihr habt die beste Zeit, ihr habt gerade Traumwetter, es war relativ warm, also wir reden da von 16 Grad oder so, 17 Grad, die wir da hatten. Und sagte, ihr habt eine Traumzeit, es ist toll hier, Wetter schön und leer. Und da habe ich ihn gefragt, was heißt denn hier leer? Und wir standen da auf so einer Wiese, die war relativ groß. Und da sagte, ja, in Sommerferien ist diese Wiese hier eine Zeltwiese. Und wenn ich sage Zeltwiese, dann stehen hier Zelt an Zelt. Das heißt, diese ganze Wiese ist dann voll wie so ein Flickenteppich, nur mit Zelten. Dementsprechend viele Menschen sind dann da, hauptsächlich Schüler und also Jugendgruppen, Schüler und solche Sachen.
Richtig ruhig ist
die es natürlich dann, dann auch die Sanitäreinrichtung ist total ruhig. Und die Sanitäreinrichtungen nutzen mit, die, die dann auch nicht darauf wirklich ausgerichtet sind. Auf diesem Campingplatz. Ich kann nur sagen, auf diesem. Ansonsten fahren die Engländer relativ viel in diesem nicht Tiny Houses, so Motorhomes, also so diese Holzhütten, die auf Rädern stehen. Kennt man teilweise auch so aus Holland. Die sind dann so 15 Meter, würde ich sagen, lang. Die werden nie bewegt, die werden nur einmal hingestellt. Mhm. Und dann sind die da und sind Caravanspark, nennen sie sich dann ganz oft. Da machen die auch relativ viel Urlaub. Ja. Das sieht so aus, so wie die da stehen, als wenn das dann in dem Sommer voll wäre. Und dieser Campingplatzbesitzer sagte dann auch, ja, dieses Ebersoch ist dann überlaufen. Ist natürlich auch eine geniale Gegend da. Er hat mir Zahlen genannt, aber bevor ich jetzt ganz was Falsches sage, also er sagt, es ist richtig voll. Und das spricht aus der Erfahrung dafür, dass es an den Hotspots, also an den touristisch schönen Gebieten wahrscheinlich eher voll.
Okay, das heißt, das ist vielleicht auch nochmal so ein, nochmal drüber nachdenken, ob man unbedingt in den Sommerferien dahin fahren muss, ne? Ob das unbedingt, also im Sommer die ideale Idee ist, zu den britischen Sommerferien da rumzugurken. Okay. Und die zweite Frage.
Aber wie gesagt, wissen, dass.
Die zweite Frage, die ich habe, Entschuldigung. Das Preisniveau für den Campingplatz, du hast es vielleicht gerade schon gesagt, aber ich habe es jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Ist das normales Niveau oder ist es, also ich habe Großbritannien immer so als teuer irgendwie noch im Kopf. Das war natürlich auch noch eher so D-Mark und Pfundzeit irgendwie. Inzwischen haben die ja dank Brexit es für uns ein bisschen williger gemacht, dahin zu fahren.
Abgebaut. Ja, also ich kann sagen, die drei Tage, die wir da gestanden haben, jetzt in der Saison Osterferien, wie immer die das dann rechnen, haben uns gekostet 25 Pfund pro Nacht für drei Personen mit Wagen, allerdings ohne Strom. Mhm. Aber mit Dusche, Sanitär, Toilette, Entsorgung, Versorgung, das ist alles da. Wobei, nee, Entsorgung gar nicht. Also Toilette ja, aber nicht Grauwasser. Das hätte man dann mit einem Eimer machen müssen oder mit einer Gießkanne oder irgendwie oder einem Wassertaxi. Also 25 Euro. Ich weiß aber, ich habe einen anderen Campingplatz angefragt, nicht weit von da, der hätte 45 gekostet, hätte aber wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Qualität gehabt an drumherum und nicht nur die Wiese ohne alles, weil wie gesagt, wir waren ja ohne alles da.
Okay, danke.
Als Richtwert, ob das jetzt der Standard ist, mag ich nicht urteilen. Aber es gibt vielleicht einen Anhaltspunkt für diese Zeit jetzt. Und es war auch Ferienzeit, ne?
Okay.
Okay. Dankeschön. Ansonsten würde ich sagen, wenn da draußen noch Ergänzungen, Tipps oder auch Fragen sind von unseren Hörerinnen oder Hörern, gerne in die Kommentare schreiben oder auf Facebook oder auf Insta oder wo auch immer per Mail. Dann behandeln wir das gerne nochmal. Dann gibt es vielleicht nochmal ein Feedback, eine Rückmeldung, ein Nachtrag, was auch immer. Weil auch wir vergessen was, auch wir können mal kleine Fehler drin haben, aber was nicht richtig wissen, das wir können
wir
nicht alles
ja
wissen,
wir
wollen auch nicht alles
wissen. Weil ich in England war, bin ich ganz ja nicht genau. Der ultimative
Aber ich Reich fand hier. Die Reise genau. mit euch jetzt super spannend, weil wir so ein bisschen was Technisches und ja, Pseudorechtliches, also was man beachten könnte mit einem Wohnmobil, betrachtet haben, aber auch sehr, sehr viel von der Landschaft mitgenommen haben. Zumindest mal audiophil, oder wie man auch immer sagt. Also ohne Bilder, jeder muss sich seine Bilder im Kopf kreieren, selber kreieren oder eben googeln oder wie auch immer. Oder selber erleben, selber hinfahren.
Ich kann ja ein paar der Bilder der Reise in die Episode auf die Homepage stellen, dann kann man das dort sehen. In die Shownotes wird es, glaube ich, etwas unübersichtlich, aber vielleicht auf die
Webseite. In den Blog-Eintrag.
In den Blog-Eintrag der Episode, genau. Dann kann man da ein bisschen gucken. Ich werde nicht alles reinstellen.
Oder so ein paar Appetithäppchen.
Ist vielleicht immer voll. Genau. Bisschen Landschaft, bisschen Straßen.
Ansonsten würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, sind wir durch, oder?
Und in dem Fall würde ich tatsächlich sagen, immer eine Handbreit Wasser unter der Fähre.
Ich hatte mir im Vorfeld gesagt, immer eine Handbreit Pfund im Portemonnaie oder irgendwie so.
Auch schön.
Ja, was auch immer.
Ja,
genau.
Nehmen wir beides.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank fürs Mitnehmen.
Reise, genau. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Danke fürs
nochmal erleben lassen, weil es hat gerade, es gab schöne Erinnerungen.
Und wir hören uns bald auf diesem Kanal wieder, oder?
Sehr gern.
Okay.
Bestimmt.
Macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin.
Und tschüss. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.